Der innere Vorhang. Gepredigt am 1. Januar 1956 in Jeffersonville, USA, durch Bruder Marion William Branham. Ein paar Sätze sind nicht in Englisch auf dem Band. Ich möchte sie deshalb lesen. Wir sind so glücklich, dass wir heute Morgen wieder in dem Tabernakel sein können. Euch allen wünsche ich einen herzlichen guten Morgen. Vertrauend, dass dieser Tag uns noch in dem Dienst des Herrn vorfindet. Als ihr vorhin eure Hände emporhobet, konntet ihr da alle singen: Ich bin so wunderbar von der Sünde errettet. Ich war so glücklich. Es sah hundertprozentig aus. Überall, ja, jede Hand, so stellte ich es fest, war emporgehoben. Ich bin so wunderbar von der Sünde errettet. Jesus wohnt so wohltuend hier drinnen. Dafür bin ich froh. Und für euch am heutigen Tage. Nun, ich meine, dass die Schwester hier auf der Tragbare so ein klein wenig in der Sonne liegt. Vielleicht wünscht sie davon, weggeschoben zu werden. Ich weiß nicht, ob sie das bedrückt oder nicht. Und ich sah nur, wie sie ihre Hand eben hob. Und ich bin so wunderbar von der Sünde befreit. Jesus wohnt so wohltuend da drin. Oh, es ist nicht wunderbar, wenn Jesus von Nazareth unserer Herzen kommt, uns segnet und aus uns macht, was ihr sein solltet, was wir sein sollen. Vor Jahren pflegten wir noch das einfache Lied zu singen: Er macht mich zu dem, was ich sein soll, durch seine Gnade, gereinigt und freigesetzt, in dieser Weise etwa. Wie wunderbar ist das? Nun, bevor wir mit den Sonntagsschulbelehrungen beginnen, es ist ja mein Los, an diesem Morgen hierher zu kommen und eine Sonntagsschulbelehrung zu halten. Ich fühlte mich sehr wohl, als ich zur Hintertür hereinkam und die Geburtstagsgeschenke hier aufgestellt sah. Da erinnerte ich mich an eine vergangene Zeit zurück, als das Tabernakel in seinen ersten Anfängen sich noch befand, und jenen alten Zeiten hörte man den Pastor, wie er die Leute für das kommende Jahr ihres Lebens segnete und Danksagung gab für das, was Gott gnädiglich für sie getan hatte. Nun, ich denke, dass ich diesem Tabernakel etwas schuldend bin und die Gründe warum. Außerdem ist es der erste Ort, an welchem ich diese Ankündigung mache. Es ist gedruckt worden und ist postfertig. Und ich denke, jedoch es jetzt bekannt zu geben, es ist das neue Jahr, nicht weil es Neujahr ist, sondern die neue Zeitwende. Ich glaube, dass wir in einem äußerst wunderbaren, herrlichen Tag leben. Und die Leute, die heute leben, haben die Gelegenheit, die Schatten von dem Kommen des Sohnes Gottes zu sehen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass die Welt zerbersten wird, entweder in dieser größten Erweckung, welche jemals stattfand, oder sie geht in die dunkelste Chaos hinein, bis jetzt nicht in der Geschichte dagewesen ist. Es ist eine gewaltige Zeit für die Leute, um eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Wenn es sich ergibt und jemand hier sein sollte, der noch keine ausdrückliche Entscheidung für Christus getroffen hat, dann vertraue ich darauf, dass es heute Morgen irgendwie in dem Gottesdienst geschehen wird und du in deinem Herzen sagen wirst: Ja, Herr, heute ist der Tag, an dem ich meine Entscheidung treffen werde, um dir für den Rest meines Lebens zu dienen. Oh, es ist ein wunderbarer Tag. Ich bin sicher, dass ein Schleier über euren Augen hing. Bis dahin konnten wir eben nicht sehen, was um uns her vor sich ging. Nicht einmal die Gläubigen. Viele Male sind inspirierte Leute von den Völkern der Welt missverstanden worden, denn sie lebten ein derart fremdes, sonderbares Leben, ein vollständig hingegebenes Leben für den Herrn Jesus. Nun, vor einigen Wochen, vor etwa 10 Jahren versprach ich dem Herrn, als ich 1946 den Tabernakel verließ, dass ich mit meinem ganzen Herzen in diesen Feldzügen ihm dienen würde. Und ich wusste, dass dort draußen ein großer Aufruhr werden wird, denn viel Geld und dergleichen Dinge mehr spielen eine große Rolle. Und wissend las, dass meistens jene Menschen, die der Herr so ein wenig segnete, und es sind dann gewöhnlich 3 Hauptdinge, die den Prediger gewöhnlich in das alte Geleis zurückbringen. Beobachtet es. Eines davon ist Geld, sowie Frauen und Popularität. Diese 3 Dinge sind es. Ich stellte in der Schrift fest, wo das Geld war. Da war der Prophet Bileam und jener verkaufte seine Gaben und es geschah des Geldes wegen. Balak bot ihm so viel Geld dafür an. Viele von euch kennen doch diese Geschichte. Bei Simson war es Delia. Jene Frau umwarb ihn auf ihren Schoß so lange, bis er ihr die Geheimnisse des Herrn preisgab. Bei Saul war es die eigene Ehre. Er war ein Prophet. Die Bibel sagt, dass er unter den Propheten gerechnet wurde. Durch Popularität. Er wünschte, groß zu sein und überhaupt über jemanden zu stehen. Durch diese Dinge fiel er aber. Anhand der Bibel sehe ich, dass es diese 3 Hauptursachen sind, die den Menschen zu Fall bringen. Ich bat unseren himmlischen Vater, dass er mich alle Zeit vor diesen Dingen schonen möchte, dass er mich vor diesen 3 Hauptdingen abschirmen möchte. Ich gab Gottes Versprochen, dass ich nie in den Versammlungen nach Geld fragen würde. Ich machte einen Bund mit ihm, dass wenn er je zu einem Ort käme und er meine Nöte in den Versammlungen nicht versorge, eben dadurch, dass ich den Kollektenteller nicht durch die Reihen wandern lassen und wüsste, dass es $10,000 einbrächte in diesen großen, starken Versammlungen, dann sagte ich ihm, ich würde weggehen von dem Feld und nach Hause kommen. Auf wunderbare Weise tat er dieses, dass ich zu keiner Zeit um Geld bitten oder den Nagdruck darauf legen musste. 3 oder 4 Manager verloren ihre Arbeit, weil sie so ein wenig nachhalfen, um Geld zu bekommen. So etwas wünsche ich, würde ich nicht erlauben. Auch glaube ich nicht, dass es so geschehen soll. Die Leute ringsherum in der Stadt mögen vieles denken. Nun gut, der Herr gab uns ein kleines Heim dort oben. Jemand mag denken, das wurde an einem Abend eingenommen. Er ist ein Multimillionär. Ich wünschte, ihr wüsstet die Wahrheit. Wenn, dann würdet ihr eine ganze Menge darüber haben. Eine andere Meinung darüber haben. Nun, das hätte so gewesen sein können. Das ist richtig. Doch ich habe nicht einmal gebettelt. Doch ungeachtet all dessen kommen die Leute und sagen, ich gebe dir dieses, Bruder. Ich verweigerte es aber. Ich wollte es nicht. Ich wünsche nichts damit zu tun zu haben. Es ist Schmutz. Ich möchte meine Erbschaft droben haben, hier oben. Ich weiß, dass Tag und Tag mehr graue Haare auf meinem Kopf sein werden und ich bin nicht mehr der kleine Junge, der hier vor 23 Jahre mit dem Predigen angefangen hat. Es spielt gar keine Rolle, wie viel ihr davon bekommt, Geld, und ich kenne nur ein Ding. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele verloren ginge? Ich habe jene verfluchte Sache gesehen. In den vergangenen Tagen riefen Prediger und Leute hier an und sprachen von den verschiedensten familiären Missgeschicken und sonstigen Dingen. An einem Abend rief mich eine Dame an und sagte, ich kann dir meinen Namen nicht nennen, denn mein Mann ist einer von den bekanntesten Heilungsevangelisten auf dem Feld. Sie sagte, ich habe ihn direkt beim Ehebruch mit einem 18-jährigen Mädchen erwischt und er bekannte mir, dass er seit 2 Jahren dies getan habe. Und sie sagte, was soll ich tun, Bruder Brennan? Ich sagte, Frau, ich weiß es auch nicht. Ich sagte, ich würde für meinen Bruder beten, für seine Seele. Und all diese Sachen versuchten wir zu vermeiden. Auf wunderbare Weise begegnet er mir und half mir bis auf die letzten paar Versammlungen. In meinen letzten Versammlungen in Kalifornien, in den zwei letzten Versammlungen, ging ich aber mit $15,000 in die Schulden hinein. Sie sagten dann, du musst bitten, du musst das den Leuten sagen. Sie möchten darum gebeten werden. Ich sagte aber, das ist nicht mein Versprechen, das ich Gott gab. Ein Mann sagte, ich werde es unterschreiben. Ich erwiderte, das ist nicht mein Versprechen Gott gegenüber. So halte ich mein Versprechen Gott gegenüber, wie ich es auch meinen Mitmenschen gegenüber tue. Meine Frau und meinem Jungen wollte ich auf dem Heimwege nichts davon sagen. Und ich kam nach Kalifornien und wusste dann mit dem evangelistischen Dienst aufhören. Ich sagte, jetzt werde ich zurückgehen und einige Tage ausruhen und sehen, was der Herr Jesus dazu sagt. Es sollte nichts weiter geschehen, denn werde ich zu Bruder Neville hingehen und ihm helfen, dem Pastor vom Tabernakel. Ich sagte, ich werde das Evangelium predigen und werde arbeiten gehen, so wie ich es zu tun pflegte. Bei der Public Service Company habe ich die Gleise nachgesehen und so etwas Ähnliches werde ich wohl wieder tun und weiter predigen. Am Sonntagmorgen und Sonntagabend und ich, Bruder Neville, predigen und ich werde den anderen Dienst übernehmen. Er wird dann den Mittwoch noch haben und ich den Dienstag oder etwas in dieser Richtung liegen. Ich sagte, wir werden mit den Diensten direkt vorangehen. Ich werde mir eine Arbeit suchen und arbeiten gehen. Und das tat ich auch. Und ich besorgte mir eine Arbeit bei Bruder Wood dort hinten und half beim Häuserumbau und dergleichen. Ich ging eben richtig arbeiten. Nachdem ich mir eine Arbeit besorgt hatte, das traf meine Frau und Billy sehr. Sie sagte, Billy sagte, Papa, ich bin sicher, dass du verkehrt handelst. Ich sagte, nein, ich handle richtig, denn ich halte mein Versprechen. Ich erzählte ihm von meinem Versprechen und sagte, es spielt keine Rolle, was es ist. Wenn ein Mann nicht wie sein Wort ist, dann kannst du ihm nicht vertrauen. Er ist durch und durch nicht gut. Und eine Sache steht fest, dass eine Person immer ehrlich sein muss. Sage alle Dinge so, dass du jedes Mal darauf zurückkaufen kannst. Und würde es Millionen Mal gesprochen, dass es immer wieder dasselbe ist. Sei in allem ehrlich. Spielt keine Rolle, ob es gut oder ob es schlecht ist. Sei unbedingt ehrlich. Und wenn es gegen dich geht, so sage es auf irgendeine Weise. Oder sei still und sage es überhaupt nicht. Ich fühle auf jene Weise, dass Gott ein ehrliches Herz segnen wird. Ich kenne meine Position, in der ich stehe, um die Krankheit zu besiegen und die vielen Dinge der Leute. Gebete gehen zum Herrn Jesus gemäß seines göttlichen Wortes und rufen. Ich muss unbedingt in meinem Herzen ehrlich sein, denn der Teufel weiß, ob man es ist oder nicht. Er wird deshalb nicht stillstehen. Ich mache mir nichts daraus, wie laut du lärmst oder wie viel Schminke du die Sache versuchst zu verschönern. Er wird deshalb vor dir stillstehen. Das stimmt. Aber Gott wird es tun, wenn du ehrlich bist. Ich sagte, ich werde es ihnen erzählen, wenn ich wieder nach Arizona komme. Das war, nachdem ich Kalifornien verlassen hatte, denn ich hatte nicht den Mut dazu. Und ich sagte, drüben im neuen Mexiko und so weiter, bis ich es ihnen schließlich doch sagte, als ich hier nach Indiana herunterkam. Sie verstanden es aber ziemlich gut. Billy erfasste es nicht so gut. Er sagte, Papa, ich glaube, dass du einen Fehler machst. Ich ging ermüdet und traurig, verstoßen und weinend nach Hause. An jedem Abend ging ich zu Bett und nachdem meine Frau eingeschlafen war, ging ich in das Zimmer hinüber, kniete nieder und sagte, teurer Jesus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin da wieder angelangt, wo ich angefangen habe. Ich glaube, dass ich ein Versager bin. Etwa 2 Stunden später erschien er mir. Er zeigte mir eine Vision, eine derart umfassende Schau über das Menschen, wie ich es noch nie gesehen hatte in meinem Leben. Ich sprach sogar zu meiner Frau in der Vision. Nun, ihr Leute kennt mich und wisst, dass ich kein Fanatiker bin. Ich würde diese Dinge nicht sagen, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Das stimmt. Ich sah Bruder Argenbreit dort stehen und ging auf ihn zu und sagte, Bruder Billy, er sagte, wir haben alle Gebetskarten ausgegeben und alles ist für die Versammlung vorbereitet. Wir haben noch einen Weg, um dich herauszubinden. Ich sagte, Bruder Argenbreit, ich danke dir dafür. Dann ging ich hinüber, um noch mehr Brüder zu sehen. Ein anderer Bruder war dort gerade am Predigen. Ich sagte, wer ist das? Sie sagten, sie haben ihn angestellt. Ich sagte, ist das dort eine Sie? Und sie drehte sich um und ging weg. Und danach löste der Prediger die Versammlung auf und ließ sie alle gehen. Ich sagte, das solltet ihr aber nicht tun, denn sie sind nicht zum Altar gerufen worden. Oh, sagen sie. Und dann sprang ein anderer Bursche hinauf und sagte, wir haben die Kollekte eingesammelt. Ich sagte, seit wann ist nun das Kollekten einsammeln wichtiger als Seelen für Christus zu gewinnen? Und nun zu dem Engel des Herrn. Der Engel des Herrn nahm mich heraus und brachte mich an einem echten, prächtigen Wasserstrom. Es war das wunderschönste blaue Wasser und große Fische schwammen darin. Und er sagte, ich will dich zu einem Fischer machen. Er sagte aber, nun wirf deinen Köder in das Wasser. Und wenn du das getan hast, dann ziehe beim ersten Mal langsam an. Beim nächsten Mal ziehe mit einem kleinen Ruck, aber nicht zu hart. Und daraufhin setzte beim nächsten Mal deine Angel zum Fang an. Und ich fing an und warf meine Leine in das Wasser. Und dann zog ich und alle fingen an zu jauchzen und sagten, das ist wunderbar, das ist wunderbar. Ich wurde ganz aufgeregt und ruckte zu hart. Beim nächsten Mal zog mit dem Fisch auch alles andere aus dem Wasser heraus. Und wie sah es aus? Es war ein kleiner, dünner Fisch, der gerade die Größe des Köders hatte. Dann bekam ich meine Leine durcheinander. Daraufhin zog ich meine Leine wieder zurecht und der Mann, welcher hinter mir zu mir sprach, trat dann vor mich hin. Er war mit einem Gewand nach Palästina-Art gekleidet und hatte einen Turban auf dem Kopf. Das Oberkleid, das er anhatte, war weiß. Er sagte, Bruder Branham, das ist es. Und ich sagte, ich weiß, dass ich es nicht richtig machte. Ich sagte, ich ruckte die Leine an der Stelle, wo ich es nicht tun sollte. Er sagte, entwirre deine Leine, nicht auf diese Art und Weise. Ich sagte, in Ordnung, ich werde sie so gerade, wie ich nur kann, herauslaufen lassen und werde sie vorsichtig dabei sein. Er sagte, nun, als ich das erste Mal mit dir sprach und du deine Hände auf die Menschen legtest, da sagtest du zu ihnen, was ihnen fehlte. Und beim zweiten Zug, nun solltest denn dir die Herzen Geheimnisse bekannt werden, und ich machte dich zu einem Seher vor den Menschen. Du hast das getan, doch versuchtest du die Sache immer zu erklären. Das hättest du aber nicht tun sollen. Er sagte, du hast daraus eine öffentliche Schau gemacht. Ich sagte, es tut mir sehr leid. Dann nahm er mich dort weg und ich sah dann ein gewaltiges, riesiges Zelt. Noch nie habe ich ein solches Zelt gesehen. Es war überall voll mit Menschen gefüllt. Und es sah aus, als stünde ich erhöht über den Menschen und blickte herunter, wo ich gerade einen Altarruf ergehen ließ. Hunderte und aber Hunderte von Menschen frohlockten und weinten, nachdem sie den Herrn Jesus als ihren Erlöser angenommen hatten. Und ich schaute und hörte dann einen Mann heraufkommen, welcher sagte, rufe doch zur Gebetsreihe auf. Daraufhin fingen dann die Leute an, sich aufzustellen. Es war drüben auf der linken Seite, von wo aus ich zum Podium hinunterschaute. Sie stellten sich auf, der ganze Weg oben und unten bis auf die Straße in eine Gebetslinie. Ich stellte zu meiner Linken fest, welches zu meiner Rechten gewesen wäre, wenn ich auf das Podium gestanden hätte. Ein kleines Holzgebäude. Und ich sah das Licht, welches Sie auf dem Bild haben, das ihr kennt und das immer in der Versammlung ist. Ich habe gesehen, dass das Licht mich verließ und in jenes Holzgebäude hineinging und eine Stimme sagte zu mir, dort drinnen werde ich dir begegnen. Das wird der dritte Zug sein. Ich sagte, warum? Er sagte, weil es keine öffentliche Show mehr werden wird, wie sie es hatten. Dann kam ich wieder zu mir. Jetzt zum Beginn dieses neuen Jahres greife ich etwas zurück. Ich begann mit meinem Tabernakel. Ganz am Anfang fing ich damit an. Ich bin Gott sehr dankbar für diese Dinge. Viele von euch wissen noch, ehe ich mit dem anderen Feldzügen begann, etwa vor 8 oder 9 oder 10 Jahren, ich meine, dass es etwa 10 Jahre sind, nun gut 9 Jahre waren es. Und da wurden diese Dinge genau in den Gottesdiensten des Auditoriums erzählt. Ich erinnerte euch noch daran, dass Bruder Lawton noch genau 3 Jahre leben würde, um dann hinweggenommen zu werden. Und dass Bruder Ward dort unten ein Tabernakel bauen würde, und alles geschah dann in jener gesagten Weise. Ihr Alten wisst dieses, dass es auf die Art und Weise geschah. Und so wird auch dieses geschehen. Denn es ist, so spricht der Herr. Und ihr wisst es. Ich glaube, dass die größte Versammlung, die ich jemals für den Herrn noch zu halten habe, in der allernächsten Zeit auf mich zukommen wird. So dürft ihr es wissen, dass ich mich an diesem Morgen sehr glücklich fühle, wenn ich so vor euch stehe. Es ist auch das erste Mal, dass die Botschaft herausgegeben wird. Es geschieht gerade jetzt durch das Mikrofon zu euch Leuten im Tabernakel. Und es wird auch in den religiösen Zeitungen, Stimme der Heilung, Heilung seines Kommens und in anderen, in einigen Tagen zu lesen sein. Sie sind bereits gedruckt und zur Verbreitung fertig. So betet für mich, und an jenem herrlichen Tag, wenn alles vorüber ist, werden wir uns um seinen Thron herum versammeln. Wir werden dann eine wunderbare Zeit miteinander haben. Denkt daran, dass nicht ich es bin, der draußen im Dienst steht. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil damit zu tun. Ihr tragt euren Teil hier auch mit dazu bei. Seht, ich glaube eben, dass ich dieses kleine Tabernakel hier ausdehnen wird. Und es wird wunderbar sein, was der Herr tun wird. Preist den Herrn. Nun geradewegs ins Wort hinein. Vorher wollen wir noch ein Wort des Dankes dem Herrn Jesus geben. Unser himmlischer Vater, wir sind für dein Herniederkommen in diesem modernen Zeitalter so dankbar. Es ist das Zeitalter der Automobile, der Flugzeuge, der Düsenmaschinen, der Raketen und der verschiedenen Wissenschaftszweige, Telefone, Fernsehen, moderne Atomwaffen und so weiter. Aber du bist noch immer der große, allmächtige, der allgewaltige und allwissende Gott, der die Himmel und die Erden schuf und die Ausdehnung bewirkt. Gott, wir können es nicht erklären. Wir können es nicht erklären, warum der Himmel kein Ende hat und wie die Welt so vollkommen läuft. Sie können bis zu 20 Jahren im Voraus schon sagen, wann die Sonnenfinsternis kommt. Es ist deshalb, weil deine Maschinerie exakt arbeitet. Wir können nicht einmal einen Teil einer solchen Maschinerie herstellen, welches so genau arbeitet. Oh, es ist der große Jehova, der diese Erde hier im Raum hält. Es ist einfach vollkommen. Wir lieben dich, und dein ganzes Tun ist gerecht und richtig. Am Anfang dieses neuen Jahres möchten wir uns dir heute Morgen ergeben und dich bitten, dass du uns alle mit dem Heiligen Geist füllst und uns, Herr, dir nahe zu dir ziehst. Deine ewigen Arme mögen uns umschließen und uns festhalten, Herr, denn es sind erschütternde Tage und es ist dunkel, doch der Morgenstern weist uns den Weg. Und wir werden folgen. Wohin er mich führt, dahin will ich folgen. Manche durchs Wasser, manche durch die Flut, manche durch die tiefe Trübsal, doch alle durch das Blut. O Gott, führe uns durch deine ewige Hand, bis der Sieg schlussendlich gewonnen ist und Jesus zur Erde zurückkehrt. Sünde, Krankheit und Sorgen werden aufhören, und wir werden in diesem herrlichen tausendjährigen Reich miterleben. Wir sehnen uns nach jenem großen Tag. Herr Jesus, komme heute durch dein Wort, komme da hinein, beschneide die Lippen, die das sprechen, und Ohren, die das hören. Der Same möge in das Herz hineinfallen, der Heilige Geist möge es hineinsehen und hundertfältiges hervorbringen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch und helfe euch. Wir setzen uns nieder während der Wortbelehrung. Ich werde versuchen, euch nicht zu lange, wenn es irgend kann, zu halten. Denn wir haben nach einem Sonntag Schulunterricht noch einen Heilungsdienst, um für die Kranken zu beten. Unser Herr Jesus ist so gnädig zu uns gewesen. Und ich sprach soeben noch mit Bruder Neville darüber. Ich vergaß, dass Bruder Cox mit uns war, als wir hier oben in Charleston für eine schwache Mutter beteten. Sie lag sterbend im Bett, ein hoffnungsloser Fall und von Krebs zerfressen. Gott aber heilte jene schwache Frau auf gewaltige und wunderbare Weise. Ihr Bruder ist ein Prediger und predigt außerhalb das Evangelium und betet auch für die Kranken. Er ist der kleine Junior Cash. In Henryville hat er soeben eine große Erweckung und Bruder Neville sprach mit mir darüber, wie der junge Bursche vorwärts geht. Ich bin so froh darüber. Seht, werft das Brot auf das Wasser und eines Tages wird es zurückkommen. Sehe den rechten Samen und du wirst die rechte Ernte erhalten. Wenn du den verkehrten Samen siehst, dann wirst du verkehrten Dinge ernten. Du kannst nicht gleichzeitig nach Osten und Westen gehen. Entweder gehst du den einen oder den anderen Weg. Entweder bist du heute Morgen auf dem Weg, der zu Gott führt und achtest darauf mit allem, was dir anvertraut ist. Wenn nicht, dann bist du auf den anderen Weg. Manchmal denkst du, obwohl du auf dem falschen Weg bist, dass du richtig gehst. Doch nach links und nach rechts kann man nicht zur gleichen Zeit gehen. Wenn du dich nach links hältst, dann wirst du nach links herauskommen. Wenn du dich nach rechts hältst, dann wirst du rechts herauskommen. Du kannst dich nicht davor schützen, nicht rechts rauszukommen. Das mag so scheinen, als gingest du verkehrt. Doch du gehst richtig. Folge dem Kompass, denn der Kompass ist der Heilige Geist. Der magnetische Nordpol hält den Kompass genau nordwärts gerichtet. Ist es nicht wunderbar? Denn es geschieht durch die magnetischen Kräfte durch die Luft hindurch. Vor einigen Jahren stand ich nah am Nordpol und man sieht dort die Nordlichter, wie sie sich hin und her bewegen, so wie die gelben und grünen Blitze, welche in der dunklen Nacht alles so erleuchten, wie in diesem Raum hier, dass man umhergehen kann. Und ich dachte dann, irgendwo mitten aus Amerika heraus, die Kompassnadel direkt nach diesem magnetischen Pol zeigt. Und der wird dich immer nach Norden führen. Wie wunderbar ist das doch, dass wir in der Herrlichkeit einen solchen magnetischen Pol haben und dass jeder Mensch, der geschaffen wurde, einen Kompass hat, der ihn durch das Leben führt, beziehungsweise auf Jesus Christus hinweist und das so gewiss, wie wir hier in der Gemeinde sitzen. In seinem wunderbaren Wort lese ich vom 19. Kapitel, entschuldigt bitte, es ist das 19. Vers vom 10. Kapitel des Hebräerbriefes. Ich möchte, dass ihr gut zuhört, während wir lesen. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu freie Möglichkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, wie wunderbar! Denn den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lässt uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der Herr Jesus möchte uns die Beantwortung dieses Wortes gewähren. Liebt ihr das Wort? Glaube kommt durch Hören. Durch Hören des Wortes Gottes. Nun, für diesen Lehrgottesdienst wollen wir jetzt für vielleicht 30 oder 40 Minuten das Wort direkt betrachten. Nun, unser Glaube kann nicht auf nichts ruhen. Ein Christ muss Glauben haben. Er muss einen festen Ruheort haben. Das wisst ihr. Und der einzige Ruheort, wo ein Christ, ein wahrer, wiedergeborener Christ, seinen Glauben drin ruhen lassen kann, ist auf dem unbeweglichen Wort Gottes. Er ist nicht auf losen Sand der Theologie und Menschenlehren gebaut, noch auf Gemeindemitgliedschaften, aber bei einem wahren Gläubigen ruht der Glaube fundamentell unverrückbar, solange er sich an das Wort Gottes hält. Irgendwo sagte ich es, vielleicht war es hier vor einigen Abend, ich hatte das Verlangen zu predigen, so predigte ich meine Frau im Bett bis 12 Uhr. Ich erzählte ihr, wie herrlich Jesus war. Und es kam ein Text in mein Herz und es brannte fortwährend und gewaltig in mir. Und ich konnte deshalb eben nicht schlafen und so sagte ich zu ihr, Liebling, ich möchte eine kleine Weile zu dir predigen. Sie wachte dann auf und durch Gnade hörte sie mir dann zu. Ich sagte, der Glaube der Christin ist vollständig auf den Ruhe gegründet. Das stimmt. Ein Christ wird nicht hin und her geworfen. Ein Christ läuft nicht von Ort zu Ort. Ein Christ quält sich nicht ab und macht auch kein Aufheben. Er regt sich nicht auf und ärgert sich nicht über Dinge. Ein Christ ruht. Es ist alles vorbei. Es ist alles auf Golgatha vollendet. Das stimmt. Oh, Krankheiten mögen kommen und Enttäuschungen, doch der Christ ruht. Wissend, dass Gott in der Lage ist, ihn zu bewahren. Denn er hat es verheißen, dass der Christ weiß, dass, und es spielt keine Rolle, wie immer auch die Lage aussehen mag, weder Krankheit noch Tod, noch irgendeine andere dieser Dinge. Ist da, die uns von der Liebe Gottes scheiden könnte. Wir ruhen. Das alte Schiff mag hin und her geworfen werden, wie immer es aber auch sein mag. Der Anker hält. Ich kam einmal in den Hafen hinein und habe dort einiges gesehen. Wir flogen mit einem Flugzeug hinein und kamen so langsam nach unten. Ein großes altes Schiff lag dort und hatte die Segel heruntergelassen. Ihr kennt das ja. Und was für ein Sturm auf dem Meer war. Meine Güte, die See war tosend und ich sah, wie jenes alte Schiff dort vorwärts und rückwärts schleuderte. Und die Wellen schlugen darüber und drunter und alles Mögliche. Und ich sagte, gerne hätte ich gewusst, warum das so ist. Ein Mitreisender sagte, es hat einen Seeanker und kann deshalb nicht sinken. Er sagte, es kann durch die Wellen stoßen, aber es kann nicht sinken, weil es verankert ist. Und ich sagte, oh, preis sei Gott, wir haben einen Anker. Manche Wellen gehen über uns und manche unter uns. Und wir sorgen uns nicht darum, ob der Anker hält. Es ist nicht das Schiff, das den Halt gibt. Es ist der Anker, der den Halt gibt. Es ist nicht das, was ich bin oder was ich sein werde oder was ich war, sondern was er jetzt für mich ist und was er für uns tat, für mich und für dich. Es ist nicht das, was ich tun kann, sondern das, was er getan hat. Mein Glaube ist nicht in das verankert, was die kommenden Versammlungen bringen werden. Mein Glaube ruht auch nicht in irgendeiner zu erlangenden Fähigkeit oder darauf, welche Gemeinde ich mich anschließen soll, mit welchen Leuten ich mich zusammenschließen soll. Mein Glaube ankert und ruht vollständig auf dem vollendeten Werk des Herrn Jesu Christi. Es ist empfangen worden. Gott rechtfertigte ihn, indem er ihn von den Toten auferweckt. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott ließ ihn von den Toten auferstehen zu unserer Rechtfertigung. Kein Wunder, weshalb der Dichter sagte, lebend liebt er mich, sterbend errettete er mich, begraben trug er meine Sünden weit weg, auferstehend rechtfertigte er mich, für immer frei. Eines Tages kommt er, oh, was für ein herrlicher Tag. Der Christ ruht in der Hoffnung, obwohl er sich auf den stürmischen Meeren befindet. Ganz sicher werden sich die Stürme erheben. Alle möglichen Sorgen treten auf, doch wir sind verankert. Das ist es. Es wird niemals sinken. Es kann nicht sinken. Nun, ich habe in meinem Leben viele Christen beobachtet, welche auf- und niedergeworfen wurden. Und ich wunderte mich darüber. Und über einen solchen Text predigte ich außerhalb noch nicht in den Gemeinden, wo ich hingehe. Ich dachte, dass es das Beste wäre, wenn ich zuerst zu meinen Leuten hier im Tabernakel spreche. Warum werden die Leute so hin und her geworfen? Ihr werdet herausfinden, dass jene Leute sehr religiös zu sein scheinen. Es sieht aus, als hätten sie ein tiefes Verlangen und forschen täglich und jagen und suchen nach Gott und kommen niemals zu einer vollständigen Entscheidung irgendeiner Zeit, sodass sie in Christus gegründet und verankert sind. Und ich habe festgestellt, aufgrund bestimmter Erfahrungen, dass es die intellektuellen Leute sind. Nun, ich sage, dass es zwei verschiedene Arten des Christentums gibt. Und das scheint merkwürdig zu sein. Ich möchte aber doch nicht gerade sagen, zwei verschiedene Arten, sondern vielmehr verschiedene Phasen. Zwei Phasen scheint mir besserer Wortausdruck darzustellen, als wie zwei Arten davon. Die Christenheit besteht aus zwei Phasen. Eine davon ist eine intellektuelle oder geistige Annahme von dem, was Gott gesagt hat in seinem Wort und von Jesus Christus durch den erkenntnismäßigen Weg. Die andere davon ist auf eine geistliche Erfahrung, die Gott dem Menschen in sein Herz gegeben hat, gegründet. Der Verstandesmäßige ist hungert und ergötzt sich an Gott, durch sein Gutlichtun hält nicht an. Der andere scheint alle Zeit Sieg zu haben. Es gibt nichts, was ihn bedrückt. Er ist so fest gegründet und verankert, wie er nur sein kann. Versuchungen, Stürme bedrücken sie überhaupt nicht. Sie haben einfach etwas mehr gegenüber jenen Leuten. Sie sind Christen und versuchen einfach für Gott zu leben. Es ist die wunderbare Art der Christen. Oft habe ich mich gefragt, Herr, was ist es, dass die Leute das haben, wofür die anderen so sehr beten und verfehlen, es zu erhalten? Ich weiß, dass das die große Frage aller in unseren Herzen ist, die Christus dienen. Ich habe bis jetzt noch nie eine Person gesehen, die zu ihm kam und sei nur ein einziges Mal gewesen, welche nachher, sie haben das Leben nie richtig in den Griff bekommen und auch nicht, als sie Christus wieder verließen. Ich sprach gestern mit einem kleinen, farbigen Mann, der erzählte mir von einem Prediger, welcher wieder zurückging und seine Predigerpapiere zerriss und sie in Abfalleimer warf und sagte, damit bin ich fertig. Den darauffolgenden Sonntag holte er sich einen Kasten Bier, setzte sich nieder und trank es. Ein paar Wochen lang danach lag er sterbend auf dem Bett. Hätte ich die Zeit, so würde ich das alles vom Zusammenhang her durch die Bibel her erklären. Doch das würde jetzt zu weit vom Text abführen. Aber das ist ein besonderes Thema. So wie jener Satan hineinkam und die Person nahm und wie Gott sein Kind heimnehmen musste. Das ist die ganze Sache und es geschieht oft. Ich sehe, wie die Menschen hungern. Sie sind nicht in der Lage, den Hunger zu stillen. Lehrer und Seminare haben viel Theologisches eingeführt und belehren die Leute, indem sie sagen, es kommt daher, weil ihr nicht jubelt, weil ihr nicht in Zungen sprecht, weil ihr nicht diese Art Gaben habt. Nun, ich habe nichts gegen solche Dinge zu erwidern, doch alles zusammen betrachtet, stellt man fest, dass diese Leute, obwohl sie jubeln und in Zungen sprechen und Gemütsbewegung haben, doch nicht die Personen sind, die sie sein sollten. Nun, wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Ich habe mich des Öfteren gefragt, was für solche Personen getan werden könnte, welche in jener Art von Geisteszustand sich befinden. Wir finden es einfach aus dem Worte Gottes heraus und versuchen es zu erklären. Nun, alles soll der Reihenfolge nach erfolgen. Wir erkennen den intellektuellen Teil, den Verstand und den Teil, welcher in dem Herzen ist und die Seele betrifft. In der Tat habt ihr zwei verschiedene Fähigkeiten. Die eine sitzt in eurem Kopf und arbeitet durch euer Gehirn, während die andere durch euer Herz wirkt und Seele genannt wird. Es ist dein Geist und deine Seele. Nun, sie sind sehr oft im Widerspruch zueinander. Wenn der Kopf meint, etwas sagen zu müssen, dann wundert sich die Seele darüber, wenn es nicht richtig ist. Wenn jedoch eine Sache mit der Seele in Berührung kommt, dann scheint der Kopf zurückzutreten. Es sind bei dir Dinge gewesen, welche stattfanden. Du wusstest, wie es ausgenommen wird, konntest es aber nicht erklären, warum. Es gab keinen Grund, warum du es nicht erklären konntest. Doch, du hast es anerkannt und es geschah einfach in jener Weise. So ist es, wenn hier unten geschieht. In den großen Versammlungen, in den fernsten Feldern des Kampfes stellte ich fest, dass viele Leute zu mir kamen und sagten, oh, ich habe allen Glauben, Bruder Branham. Verstandesmäßig sind sie richtig. Hier. Aber in ihrem Herzen ist es nicht vorhanden. Wenn es so wäre, dann würden sie nicht auf die Plattform kommen und um Glaubenshilfe über sich beten lassen, wenn sie Glauben hätten. Nun, wir müssen zurücklaufen, um einen Typ zu erhalten, um das Bild heute Morgen wie bei den Kindern hervorzubringen. Ich möchte, dass ihr genau aufpasst und glaube, besonders bei den Erwachsenen durch das Typisieren, Dinge leichter und verständlicher darstellen zu können. Es ist eine gute Sache, Kinder zu lehren, und wir sind doch Kinder, alle. Wir sind eben noch im Jünglingsalter bei Gott. Wer könnte schon sagen, ich bin ein Erwachsener und mächtig geworden in Gott? Wir sind es nicht. Wir sind gerade noch kleine Kinder in Gott. Das stimmt. Nun wollen wir die Sache an die Stelle bringen, damit wir genau sehen, was Gott tut. So wollen wir jetzt zum Alten Testament zurückgreifen, um von dort einen Blick zu erhalten. Wir werden deshalb die Kinder Israel in Betracht ziehen. Nachdem sie das Rote Meer durchquert hatten und auf dem Wege ins verheißene Land waren, Gott durch seine allumfassende Gnade jeden Abend Manna aus dem Himmel herniederregnen. Die Leute gingen hin und aßen. Sie nahmen dieses Manna, machten daraus Brot und Kuchen und dergleichen. Sie aßen das Brot und dasselbe erhielt ihr Leben auf der Wanderung. Wir haben herausgefunden, dass viele Male, wenn sie das Manna ein klein wenig zu lange auf dem Boden liegen ließen, es anfing zu schmelzen und einsickerte, so ähnlich wie der Frost auf dem Boden. Es hielt sich nicht lange. Nun sehen wir, dass dieselbe Sache in der Christenheit geschieht. Viele Leute werden vor 9 Uhr hungrig. Ihr habt eine Menge Lagerstätten. Was wollte ich sagen? Lagerstättensterne. Viele Leute gehen zum Gottesdienst, sie frohlocken, jubeln und loben den Herrn. Während der Geist Gottes fällt, verlässt sie jegliche Verdammnis ihrer Herzen. Und kurz darauf, ein oder zwei Tage nach der Erweckung, entdecken sie sich selbst wieder und stellen fest, dass sie in jenes alte Leiden zurückgefielen, obwohl sie das Manna aßen. Viele Leute kamen zu Christus, doch niemals waren die Pfingstler auf der ganzen Welt in der Lage, ihren Pfingstleuten diese fundamentale Wahrheit verständlich zu machen. Es ist so schwer, denn jede Gemeinde hat ihre Lehre und sie hören täglich ihren Pastor und den Evangelisten über etwas sprechen. Sie sagen, oh, ich habe es empfangen, es spielt keine Rolle. Und was macht das schon aus, in das alte Leiden zurückzufallen? Sie verfehlen jedoch, diese Wahrheit zu erfassen. Nun, ich habe oft darüber gesprochen und tue es immer noch, dass ich den Glauben vertraue, beziehungsweise jenen fundamentalen Wahrheit, die Jesus Christus sagte. Wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich sandte, hat ewiges Leben und wird nicht in die Verdammnis kommen. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Seht ihr es? Er, der meine Worte hört. Oh, ich wünschte, dass ich es in jedes Herz hinein verankern könnte. Johannes 5,24. Wer mein Wort hört und an dem glaubt, Der Entsandte hat ewiges Leben, immerwährendes Leben und wird nicht in das Gericht kommen, sondern ist bereits vom Tode ins Leben durchgedrungen. Das ist sein Wort. Was hast du zu tun? Glaube, höre. Glaube kommt durch das Hören des Wortes und Glaube und Vertraue und Ruhe. Seht ihr es? Das Wort sagt es so. So höre es. Dein Herz sagt es so. Glaube es. Und dein ganzes Sein ruht darin. Dann ist es beendet. Glauben kommt durch das Hören. Jesus sprach das Wort. Er, der mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, ein nicht aufhörendes bzw. immer vorhandenes Leben. Ist es nicht wunderbar, immer vorhandenes Leben zu besitzen und niemals sterben zu müssen, sondern wir sind bereits vom Tod zum Leben durchgedrungen? Die Absonderung liegt hinter uns und die ewig währende Gegenwart liegt vor uns. Amen. Damals, als du noch ein Fremdling vor Gott warst, hörtest du auf, ein Fremdling zu sein. Nun bist du ein Kind, das vom Tode zum Leben, von Dunkelheit zum Licht, von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit, von der Verweslichkeit zur Unverweslichkeit, von Traurigkeit zur Freude, vom Tod zum Leben kam. Du ruhst dich in der Tat darauf aus, denn so spricht es der Herr. Du stützt dich nicht auf Gefühle, Gemütsbewegungen, Theorien, auf unbekannte Dinge, die dir jemand sagte und ohne Grundlage sind. Jemand sagte, mag sagen, gut, komme und schließe dich unserer Gemeinde an und alles ist in Ordnung. Nein, sondern auf dem Wort Gottes ruht die menschliche Seele festgegründet. Gott sagte es so. Das erledigt es. Macht es real. Nun wollen wir den zweiten Schritt schnell betrachten. Wie kam es dazu, dass jene Leute hinausgingen, um das Manna zu essen? Und bevor es Abend wurde, hatten viele von ihnen schon wieder Hunger. Leute gehen zu den Versammlungen. Es sind auch sehr viele da, welche ihr Radio andrehen und eine gute Predigt hören und sich erfreuen. Viele gehen zu der Gemeinde, um eine gute Predigt zu hören und gehen dann nach Hause und freuen sich. Wie ist aber jene Sache zu erklären, wenn die erste kleine Schwierigkeit auf dich kommt und sie in dich kommt und alles wieder von dir nimmt? In der Tat ist es eben so, dass, wenn du das Wort hörst und deine Seele vom Wort angeregt, frohlockt, dann ist es der Heilige Geist, den du isst. Ich glaube, dass du an das immerwährende Leben glaubst. Ich glaube, dass deine Annahme des Herrn Jesus dir immerwährendes, ewiges Leben gibt, wenn du es glaubst. Denn ich glaube, dass du durch den einen Geist dann in den Leib der Gläubigen hineingetauft bist. In wenigen Minuten werden wir dies genau erfassen, so der Herr will. Du glaubst an das Leben. Paul sagte, als er die Oberküste von Ephesus hinter sich gebracht hatte und bestimmte Jünger findet, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Seht, eure Glaube verankert euch in Christus. Das ist doch verstandesmäßig. Du glaubst es und nimmst es an. Du sagst, das ist richtig. Du anerkennst es als die Wahrheit und bist aufgrund dessen ein Christ. Du hast immer ehrwährendes Leben, in dem du es glaubst. Du bist in Gott eingegangen. Du bist in den Lagerstätten, wo das Manna fällt, und du isst es. Habt ihr jene seltsame Sache dort schon mal betrachtet? Jener große gemischte Haufen, die dasselbe Manna essen? Es sind Leute, Sünder, welche den Herrn Jesus nicht annehmen können und dennoch Freude daran haben, wenn sie das Wunder Gottes sehen und bewegt werden. Sie freuen sich darüber, wenn Leute recht handeln. Sie öffnen ihre Herzen und erfreuen sich an einer Predigt, welche unter der Salbung gepredigt wird. Das ist dieselbe Art des Mannas, welches die Christen essen. Seht ihr das? Dann erinnert ihr euch noch an meine Lehre, die ich hier im Tabernakel aufstellte. Ihr habt Gott nachzufolgen und er ist in der Vollkommenheit. Nun fragen wir, weshalb? Und finden heraus, dass diese Manna vergehen wird. Es kommt auf den Boden und verschwindet dann wieder. Jeden Tag ist es so und es kommt und verschwindet dann wieder. Ich traf Menschen, welche jubelnd in der Gemeinde standen und sah, wie sie herausgingen aus der Gemeinde. Doch montags und dienstags lebte man schon wieder ein unheiliges Leben, das nicht eines Christen entspricht. Der Mann oder die Frau und wer immer es auch sein mag, kommen dann wieder zurück und schütteln einem die Hand und sagen, ich will jene Dinge nicht mehr tun. Ihr empfindet Mitleid mit ihnen. Ihr habt es miterlebt, dass Leute die göttliche Heilung annahmen und sagten, oh ja, ich erkenne es, es ist das Wort. Oh, dank sei dem Herrn, ich glaube es. Und tagelang geht alles gut, doch der erste kleine Sturm schon schlägt sie wieder zurück. Ihr habt es festgestellt und es ist wahr. Die Leute können sich einfach nicht helfen. Was hat das alles zu bedeuten? Wie kommt es, dass solche Dinge geschehen? Nun, betrachtet es jetzt. Wir stellen fest, dass dieses Manna fiel, denn Gott sandte es hernieder, um die Kinder Israel auf ihrer Reise am Leben zu erhalten. Dann sagte Gott zu Moses und Aaron, dass sie sich einen großen goldenen Topf machen sollten, um denselben mit Manna vollzufüllen und ihn in den heiligen Ort, in das Allerheiligste der heiligen Orte, in die Bundeslade hineinzustellen. Und dieses Manna musste in die Bundeslade gestellt werden und dort drin faulte es nicht. Es alterte nicht und verlor auch nicht seine Süßigkeit. Dort drinnen bleibt es immer gut. Seid ihr schon einmal einer Person begegnet, die dort drinnen gewesen ist, die geschmeckt hat und von diesem Manna lebt? Man kann ihr am Montag begegnen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, an einem wolkigen Tag, sonnigen Tag, an einem düsteren Tag, ob Dinge richtig oder falsch laufen. Sie ist immer lieblich, immer voller Liebe. Spricht nichts Falsches und tut nichts Verkehrtes, denn sie lebt unter der Herrlichkeit Gottes. Sie wird nicht hungrig, sie muss nicht zur Gemeinde gehen, um auferbaut zu werden. Sie ist immer von Gott erfüllt. Die Leute gehen zur Gemeinde und schütteln deine Hand und lachen und nennen dich einen Bruder. Außerhalb der Gemeinde betreiben sie aber kleine Geschäfte, die nicht unbedingt rechtschaffen sind und persönlicher Gewinn steht dahinter. Ich möchte nicht sagen, dass solche Leute hier im Tabernakel sind, doch geben tut es sie. Es gibt schon Dinge, welche Leute tun und sie unterscheiden sich. Die allerkleinste Sache bringt jenes alte Temperament, die Eigenliebe, Hellhörigkeit beim Klatsch und ähnliche Sachen wieder zum Vorschein. Alle, diese Person war noch niemals hineingegangen in jenes. So befinden sie sich außerhalb davon. Sie essen in der Tat natürlich dasselbe Manna, denn sie sind in das Lager hineingebracht worden. Das Lager ist das Feld, Und dort bekamen die Leute das Manna. Sie waren dort alle, und das Manna, welches sie aßen, ist dasselbe Manna, was dieser Mann hier auch isst. Sie beide haben denselben Pastor und beide lesen dieselbe Bibel. Der eine aber bleibt beständig treu und demütig, während der andere mit seinen Auf- und Niederkämpft. Beide gehen ein und aus in der Gemeinde. Beide essen dasselbe Manna mit dem Unterschied, dass der eine hineinging und der andere noch draußen ist. Beide von ihnen sind Gläubige zum ewigen Leben. Und einer davon ist mit dem Heiligen Geist getauft, in das Königreich Gottes, und der andere, außerhalb stehende, ist dasselbe Manna. Leute haben uns gesagt, man muss jubeln, um hineinzukommen. Man muss in Zungen sprechen, um hineinzukommen. Man muss all diese Dinge tun. Wir haben jedoch herausgefunden, dass diese Dinge nicht wirken. Ich habe jubelnde Leute gesehen, die waren nicht, ich denke, nichts Schlechtes von ihnen und habe auch nicht das Recht, sie zu verurteilen und soll es auch nicht tun. Doch ich habe jubelnde Leute gesehen, die eine besondere Lebensart lebten. Ich habe Leute in den Hallen im Geist auf- und abtanzen sehen und lebten außerdem ein schreckliches Leben. Ihr habt Männer und Frauen dieses tun sehen. Ich sah, wie Männer und Frauen im Geist tanzen, mit Zungensprachen und jubelten und so temperamentvoll waren, dass ich nicht weiß, wie. Etwas ist da verkehrt. Obwohl sie sich an den Segnungen Gottes erfreuen, sie glauben daran. Sie haben Vertrauen darin, doch sie bewegen sich eben nur in diesem Vorhof. Sie sind nie in das Innere des Hofes gelangt. Sie haben es nicht hier drinnen. So ist es mit der Gemeinde von heute. Ich hoffe, dass sie es versteht. Oh, wenn mir aber etwas in Aussicht gestellt ist, dann bringe mich das zum Frohlocken und ich sehe, dass unser Anker innerhalb des Vorhanges hält. Die Bibel sagt, wer da überwindet, dem will ich einen weißen Stein geben und einen neuen Namen, welchen niemand kennt, außer er selbst. Es spielt überhaupt keine Rolle, was die Leute sagen. Du weißt selbst, wenn du innerhalb des Vorhanges dich befindest. Niemand kann dir irgendetwas anders sagen, oder weil du dieses oder jenes, es kommt nicht durch das Wechsel einer Gemeinde, oder weil du dieses oder jenes getan hast, sondern etwas sagt es dir. Du hast eben einen Stein in deinem Herzen, keinen harten Stein, sondern einen weichen. Dieser Stein macht dein Herz weich anstatt hart. In Ezekiel, in jenen alten Zeiten, wurden die Gesetze in die Stiftshütte, in die Bundeslade hineingelegt. Das waren die Gesetze Gottes. Ezekiel sprach von einer anderen Zeit. Es gibt zwei Arten von Leuten heutzutage. Dieselben versuchen etwas zu tun, um sich selbst zu erretten. Jeder Einzelne sagt, ich werde jeden Sonntag zur Gemeinde gehen. Das ist sehr gut. Ich möchte auch religiös sein. Das ist sehr gut. Doch das bedeutet immer noch unter dem Gesetz sich zu befinden. Wenn das zur Gemeinde gehen und gut sein aus einem Muss heraus geschieht, wenn aber etwas in dir ist, das dich dazu treibt, dann ist der Heilige Geist in deinem Herzen. Nun, beachtet diesen inneren Hof. Diese Leute, die dort drinnen sich befinden, haben etwas eingenommen und sind in einer guten Verfassung, fühlen gut. Wir sind gesagt, ich will meine Gesetze aufs Neue wieder schreiben und sie in ihr Herz hineinlegen. Damals befand sich das Gesetz auf den Steinen in der Bundeslade. Die Bundeslade repräsentiert das Herz. Ich will mein neues Gesetz in ihre Herzen schreiben, in die Bundeslade. Das Herz ist die Wohnstätte Gottes. Alttestamentlich wohnte Gott durch seine Herrlichkeit über der Bundeslade. Das Herz ist die Bundeslade. Gott wohnt nicht im Kopf, sondern im Herzen. Gott ist nicht durch Theologie zu erkennen. Gott ist nicht durch das menschliche Erfassen zu erkennen. Gott gibt sich durch ein altmodisches, geheiligtes und von Neuem geborenes Leben zu erkennen. Männer, er lebt in dem Herzen. Männer und Frauen leben ein gutes Leben und lieben Gott durch menschliches Erfassen. Der wirkliche Bergungsort aber ist in dem Herzen, geborgen in Christus zu sein. Wenn Christus, der Heilige Geist, in dein Herz kommt, er ist in dir mit seinem Temperament, er lebt sein eigenes Leben, seinen eigenen Willen durch dich. Halleluja! Ich weiß, dass es furchteinander klingt, doch es stimmt, es ist Christus. Du bist ihm so ergeben, dass Christus durch dich die Art der Worte spricht, die er sprechen würde. Er denkt dann die Gedanken durch dich, er wirkt die Werke durch dich, denn du bist ihm völlig hingegeben und ruhst. Was für ein wunderbares Bild ist es doch, ein geweihter Christ, und ihm hingegeben, Christus durch ihn wirken. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Von nun an lebe ich nicht mehr mir selbst, sondern Christ lebt in mir. Christus lebt in jeder einzelnen Seele, welche ihm ergeben ist. Christus spricht durch die Lippen, denkt durch den Verstand, sieht durch die Augen, handelt durch das Temperament. Halleluja! Die Dinge der Welt sind ja vergangen. Kann es noch anders sein als allzeit lieblich und angenehm? Christus hat die Kontrolle übernommen. Amen. Kannst du es jetzt sehen? Das ist die Sache. Es ist Christus in dir. Christus in dir. Du sagst, Bruder Branham, in Ordnung, du siehst, dass ich glaube. Das ist alles die Wahrheit. Es ist schon gut, dass es hier oben drin sitzt, aber es muss hier runter hineinkommen. Wenn das geschehen ist, dann ist dein ganzes Make-up Christus, deine Haltung, deine Wünsche, dein Hunger. Alles, was es gibt, ist Christus. Du bist ihm hingegeben, ruhst und alles ist vollkommen. Es spielt gar keine Rolle, wie dumm die Sache aussieht oder wie schwarz es erscheint, denn du bleibst bei dieser Einstellung. Es ist Christus in dir. Er spricht zu den Sündern durch die Stimme, durch die er zu sprechen würde. Er spricht zu der Prostituierten durch die Stimme, durch die er zu ihr sprechen würde. Er denkt durch deinen Verstand die Gedanken, die er in seiner Weise in dein Herz hineinspricht. Es geschieht auf die Weise, als stünde er hier auf der Erde. Du bist nicht mehr dein eigener Herr, sondern du bist ihm völlig hingegeben. Aaron ging einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein. Die Versammlung beobachtete ihn. Er musste richtig gekleidet sein. Er musste richtig gesalbt sein. Er musste richtig gehen. Gepriesen sei der Herr. Also, richtig gekleidet. Richtig gehen. Und richtig gesalbt sein. Er hatte eine Glocke und einen Granatapfel an seinem Gewand. Wenn er lief, spielten sie heilig, heilig, heilig dem Herrn. Vor sich her trug er eine große Schale mit Blut. Es war das Blut von dem Lamm, das Blut der Versöhnung. Er war gesalbt mit der Rose von Scharon. Durch die Salbung trifft er es über seinen Bart bis hinunter zu den Säumen seines Rockes. Er ging in den inneren Hof hinein, in die Gegenwart Gottes. Hinter ihm fiel der Vorhang, durch den er hindurchging, wieder zu. Und er wäre abgeschlossen. Vor der äußeren Welt war er verborgen. Preis sei Gott! Es gibt einen Bergungsort, eine Ruhestätte, einen verborgenen Ort. Wir können in die Gegenwart Gottes hineingehen und sind dann von den Dingen dieser Welt geschützt. Wir hören das alles nicht mehr. Es ist ein schallsicherer Ort. Halleluja! Schallsicher! Die Welt ist außerhalb. Sie keucht und schaut. Ihr aber seid innen drin, in der Gegenwart des ewigen, unvergänglichen Gottes. Ihr esst von dem Manna, welches für Jahre, Hunderte von Jahren reichen wird und nie verdirbt, noch ausgehen wird. Ein Mensch, der einmal in die Gegenwart Gottes kam und der Vorhang hinter ihm zufiel, ist von den Dingen dieser Welt abgeschnitten. In der Gegenwart Gottes ist er das Manna. Kein Wunder, ob es 12 Uhr, 9 Uhr oder zu irgendeiner anderen Zeit ist. Er lebt eben in der Gegenwart des Königs. Amen. Kein Wunder, denn jeder Tag ist für ihn schöner. Seht, wo er sich befindet. Er hat diesen geheimen Ort gefunden. Er ist hinter dem Vorhang gegangen. Die Türen sind hinter ihm verschlossen. Er sieht nichts von der Welt. Die Türen waren schallsicher gemacht durch Schafschelle und Ziegenfelle. Heute ist es schallsicher gemacht durch die Taufe des Heiligen Geistes. Diese birgt den Menschen in Christus und er wird dadurch eine neue Kreatur. Er wandelt täglich vor ihm in dieser Art und Weise. Was für ein wunderbares Bild von den Gläubigen in der Gegenwart Gottes. Alle Dinge sind dein Sein. Alle Dinge wurden Christus gegeben. Alles, was in Gott war, goss er in Christus hinein. Alles, was Christus war, goss er in die Gemeinde hinein. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in dem Vater bin, der Vater in mir ist und ich in euch. Oh, was für ein Vorrecht der Gläubige hat, wenn er es nur annehmen würde. Du sagst, Bruder Brennan, du hast unter der Wortbetragung dein Bild benommen. Wie hast du es aber selber erhalten? Das ist das Nächste. Bruder Brennan, wie kommen wir da hinein? Nun, der Weg, um in das Muster hineinzukommen. Sie sagen, oh, ich bin ein Christ, Bruder Brennan. Ich wurde gerettet, ich wurde getauft. Ich erfreue mich an den Segnungen Gottes. Du bist noch im Vorhof. Man sagt, verschiedentlich habe ich meine Auf- und Niedergang. Meine Schwachheiten, ich werde hin und her geworfen und Beschwernisse. Ich wünsche, dass ich ein siegreiches Leben führen würde. Nun, du musst den Vorhof verlassen und in das Innere hineinkommen. Nun, was war die erste Sache? Die Höfe repräsentieren die Rechtfertigung. Von außen kamen die Leute aus dem ganzen Israel hinein, aber kein anderer als wie ein beschnittener Israelit konnte in diese Höfe hineinkommen. Andere würden sie verunreinen. Erinnert ihr euch daran, als Paulus Timotheus zum Tempel brachte und sagte, diese heilige Stätte haben sie dadurch beschmutzt, weil sie einen Heiden hineinbrachten. In diesen Höfen mussten unbedingt gerechtfertigte Leute sein, erneuerte Männer und Frauen, die Gott annahmen und ewiges Leben hatten, das in ihnen lebte. Das war notwendig, um in Vorhof sein zu können. Und von dort gelangten sie dann zu dem ersten Altar. Und auf dem ersten Altar verbrannten sie dann das Opfer. Und der Herr begegnete ihnen, indem er ihre Sünden vergab und sie von ihrem Ungerechtigkeit reinigte. Die Brotleibe verbrannten auf den ehernen Altar. Sie verbrannten das Tier und das Blut von dem Tier. Das war der zweite Hof. Nachdem sie den zweiten Hof verlassen hatten, das bedeutet Heiligung, gingen sie in dieses geweihte Leben hinein. Sie kamen in die Gegenwart Gottes. Und während sie dort drin waren, erlebten sie all jene herrlichen Dinge. Wir haben hier ein sehr wunderbares Bild. Wenn irgendwas leblos hineingelöbt wurde, dann kam es wieder zum Leben. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Sie nahmen den Stab Aarons, legten ihn in den Stab in das Allerheiligste seiner Gegenwart. Nachdem sie das getan hatten, sproßte und blühte jener Stab in einer Nacht. Und über die Nacht brachte es Mandeln hervor. Denkt mal daran, in der Gegenwart Gottes, dieser alte tote Stab, der dort in der Gegenwart Gottes lag, sproßte, blühte und brachte über Nacht Mandeln hervor. Was war es? Was für ein Stab war es? Es war ein Stab von einem Mandelbaum. Davon wurde er genommen. Dieser Stecken war von einem Mandelbaum. Du bist auch so ein Stecken. Du bist also ein Mensch aus dem Geäst der Menschheit weggenommen und warst im Anfang Gottes erschaffener Sohn. Du magst gefallen sein, tot und Gott entfremdet sein, aber in jeder Schöpfung wurdest du als ein Sohn Gottes erschaffen. Du magst überall große Reden halten, respektiert und geehrt sein, dort in den Höfen. Kommst du jedoch einmal in jeden herrlichen Ort hinein, wo du ganz in Gott geborgen bist, dann wirst du das hervorbringen, was du dir vorgenommen hast zu tun. Nimm einen Toten, einen Sünder, einen Gottentfremden, der ohne Christus hoffnungslos ist, und bringe ihn in die Gegenwart Gottes, in dieses große, herrliche Gotteshaus hinein. Dann wird er die Frucht des Heiligen Geistes hervorbringen. Liebe, Freude, Friede, Langmut. Jener tote Stab fing an zu sprießen. Um sprießen zu können, muss Erfrischung vorhanden sein. Er muss erfrischt werden. Nachdem er erfrischt war, kam der Wohlgeruch hervor, ein Parfüm der Blüte. Die nächste Sache, welche hervorgebracht wurde, war die Frucht. Bei jedem Christen geschieht es auf dieselbe Weise, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Zuerst muss er erfrischt werden. Der Heilige Geist muss einen Mensch nehmen und ihn erneuern, um ihn zu einer anderen Person umzugestalten. Der Heilige Geist kommt als eine Erfrischung hinein. Der Heilige Geist kommt in der Stille der Stunde. Ihr wisst, dass wenn man am Morgen sehr früh hinausgeht, der Tau noch auf dem Boden liegt. Der Tau fällt vor Tagesanbruch, gewöhnlich so in der Nacht, nachdem das Hetzen und Jagen der Welt zur Ruhe gekommen ist und alles schläft. Gingst du jemals früh morgens hinaus, und sehe, wie alles so frisch ist? So früh am Morgen ist alles vollständig frisch. Warum? Weil die Erde für eine kurze Zeitspanne eingehüllt wurde. Danach ist sie erfrischt. Bist du jemals in die Gegenwart eines Mannes oder einer Frau gekommen, welche sich so einhüllte, fern vom Trube der Welt? Es ist direkt eine Erfrischung, mit ihnen zu sprechen. Sie erfrischten sich und fangen an zu leben. Gingst du jemals früh morgens in einen Rosengarten oder in der Frühe in die Landstraße auf und ab und betrachtest du schon mal das Geistblatt und die Alleebaumblüten früh morgens? Das ähnelt einem Christen, der sich in der nächtlichen Stille in Gott einhüllte. Am Tag darauf kommt derjenige dann mit einer Frische. Wohlriechendes Leben umgibt ihn. Er ist ein angenehmer Ort und jemand, zu dem du sprechen kannst, jemand, der dich ermutigen kann, jemand, zu dem du Vertrauen haben kannst. Seht, wenn die Erfrischung da ist, der Wohlgeruch, dann liebst du es gerade, dich mit deinen Nachbarn zu unterhalten. Das darauf folgende bringt überall Frucht hervor. Wenn der Heilige Geist kommt, dann pflanzt er immer den Gottessamen und bringt Frucht. Eine überaus wichtige Sache ist daher, das Hineintreten, das ist dann der Ort, wo du das Vertrauen hast und glauben kannst. Heute Morgen liegt hier eine Frau auf einer Bahre in einem bedenklichen Zustand. Nun, wenn Gott sie nicht berührt, dann wird sie sterben. Sie ist schon bejahrt, sie ist eine alte Mutter mit grauem Haar. Sie trägt eine Brille, eine wirklich göttlich aussehende Person. Vor einigen Tagen legte ich die Hände auf sie und sprach einige Worte zu ihr. Sie liegt nun hier. Wahrscheinlich haben ihre Doktoren alles, was sie konnten, getan. Und nun können sie nichts weiter tun. Sie war auf dem Fußteppich und ihre Rippen gefallen und so weiter. Es traten Komplikationen an. Sie erzählte mir, was alles mit ihr nicht stimmt. Die Dinge, die ich selbst nicht einmal wusste. So liegt sie nun in jedem Zustand dort. Und sie ist gestürzt und befindet sich nun in diesem Zustand. Was können wir für sie tun? Sie in die gesegnete Gegenwart des erquickenden, erfrischenden Heiligen Geistes zu bringen, damit das Verbrauchtsein ihr weggenommen werde. Der Doktor schrieb so gut wie es konnte und versuchte damit ihr zu sagen, dass da nicht mehr viel zu machen sei. Es sei denn, dass wir sie an diesem Ort aufrichten. Wenn du alt geworden bist und deine Tage hier gezählt sind, dann bedeutet das für Abraham, dass er sich gar nicht daraus machte, als er in die Gegenwart Gottes kam. Er war etwa 100 Jahre alt, wohlgefällig und betrachtete seinen toten Leib nicht, denn er war in der Gegenwart Jehovas. der es verhieß. Ja, dort sitzt diese alte Dame im Stuhl und ist an Krebs sterbend. Der Tod ist ihr sicher. Es bleibt ihr nichts anderes mehr übrig, als zu sterben. Es sei denn, dass wir sie in seine Gegenwart bekommen. Niemand hat Aaron hineingelassen. Aaron ging hinein. Denn er war gerufen, um hineinzugehen. Durch Jehova wurde es ihm gesagt, er hat ein Recht hineinzugehen. Als Jesus auf Golgatha starb, rennt er den Vorhang von oben nach unten durch. Und von da an ist es nicht mehr der hohe Priester allein, sondern für jeden, der da kommt, um sich Gott zu nahen, und hat ein Recht auf das Allerheiligste. Sie hat ein Recht. Diese sterbende Dame hier hat ein Recht. Hier sitzt Frau Weaver, da drüben sitzt sie. Vor einigen Jahren lag sie sterbend von Krebs da nieder und hatte ganz dünne Arme. Sie hatte aber ein Recht am Baum des Lebens. Sie hatte das Recht, hineinzukommen hinter dem Vorhang. Ich hielt sie und sie schwankte von einer Seite zur anderen, als ich sie hier im Wasser taufte. Sie lebt heute, weil sie ein Recht darauf hatte. Sie nahm es an und glaubte es. Ich glaube, dass ich irgendwo dort hinten im Gebäude Herrn Morgan gesehen habe. Und möglicherweise sitzt auch Frau Morgan dort. Sie saß damals auf diesem Sitz und ich hielt sie hoch. Sterben an Krebs und keine Hoffnung mehr für sie. Doch der Glaube kommt durch Hören. Das Hören aber durch das Wort. Wir brachten sie aber aus jenem verbrauchten Zustand heraus. Ihr Mann erzählte mir, er ist gegenwärtig, dass sie zum Arzt fortgetragen werden musste. Und sie sagte, ihre Eingeweide seien derart von Krebsumwacher, dass sie wie Baumwurzel aussahen. Alle Hoffnungen waren dahin. Doch der Heilige Geist brachte sie in die Gegenwart, zu der Erfrischung, brachte sie hinter den Vorhang. Hinter ihr war der Vorhang zu. Sorge dich nicht darum, was der Doktor sagt. Es spielt auch keine Rolle, was sonst jemand dazu sagt. Der Vorhang fiel und schloss den Ungläubigen aus. Dann reichte sie nach dem goldenen Krug Gottes und sagte, durch seine Wunden bin ich geheilt. Sie fiel an zu essen. Und am nächsten Tag aß sie wieder. Und am Tag darauf aß sie immer noch. Das ist es. Und nicht darauf warten, bis es wieder fällt oder bis zur nächsten Erweckung. Es ist immer während und ewig. Sie sitzt dort und wartet und isst immer noch aus demselben Krug des Manna. Was war es? Sie ist in die Erfrischung hineingekommen. Der Vorhang schirmte sie rundherum ab. Sie hörte deshalb nicht mehr, was die Welt sagte, sondern hört auf das, was Gott sagte. Gehe hinein durch das Blut. Gehe hinein durch die Salbung. Sei gesalbt und wandle richtig. Lebe richtig. Halte dein Haupt richtig, bis du diese Höfe betrittst. Mir geht es nicht darum, was dieser oder jener Mensch tut oder auf welche Weise sie getauft sind, ob er dieses oder jener Weg ist, noch welche Gemeinde begeht oder richtig ist, sondern Gott durch souveräne Gnade gibt den Heiligen Geist denen, die sich danach sehnen. Das ist auch der Grund, warum diese Leute warten. Vor Gott waren sie betrübt und durch die Gnade gab ihnen Gott den Heiligen Geist. Das ist die Ursache, dass sie so leben. Sie sind geheiligt und lieben den Herrn. Sie glauben, dass sie jeden Tag auf allen Wegen in seiner Gegenwart leben. Es spielt keine Rolle, was da kommt und vor sich geht, ob der Fluss ansteigt oder die Wolken tief hängen, es spielt alles keine Rolle. Denn sie leben fortwährend in der Gegenwart des Königs. Was ist es? Man sagt, oh, du wurdest ja gar nicht geheilt. Das ist so ein gemachter Glaube. Hinter ihnen ist jedoch der Vorhang wieder zugefallen. Und sie hören nicht darauf, denn sie sind innen drin und fangen an zu leben. Amen, es kommt zum Vorschein. Sprich mit ihnen nur einen kleinen Augenblick und du wirst spüren, dass dort der Wohlgeruch des Heiligen Geist über ihnen ist. Ihr redet es mit Salz gewürzt und sie sprechen nicht über ihren Nachbarn. Sie machen nicht viel Aufhebens über das, was in dieser oder jener Weise getan wurde, sondern ihre Rede handelt von Christus und seiner Herrlichkeit. wo sie sich befinden, zeigt sich daran, dass sie die Erfrischung hervorbringen. Sie bringen den Wohlgeruch des neuen Lebens aus der Blüte heraus hervor und bringen jeden Tag Frucht. Anders sagen wieder, du weißt, sie wurde geheilt, ich weiß, er wurde geheilt. Warum kann ich aber nicht geheilt werden? Sicher kannst du geheilt werden, Bruder. Die einzige Sache ist, die Salbung des Heiligen Geistes zu empfangen. Was ist es, Bruder Brennan? Nehme Gott bei seinem Wort, denn durch Glauben bist du errettet und durch die Gnade, nicht durch Werke, keine menschlichen Gemütsbewegungen und aufgedreht sein, noch das Sprechen in Zungen und Jubilieren. Das ist es durchaus nicht. Durch den Glauben gehe aber in die Gegenwart Gottes und sage, Herr Gott, allein komme ich aufgrund deines Wortes und ich glaube dir jetzt. Du sagst, Bruder Brennan, glaubst du nicht an das Jubilieren und das Sprechen in Zungen? Jawohl, Herr. Du spannst aber den Wagen vor das Pferd. Komm zuerst zu Christus. Komm zuerst zu Christus. Lass den Heiligen Geist dich übernehmen und fange an, von dem Manna zu essen. Es ist gut. Morgen, heute, alle Zeit und jeden Tag. Nun, ich möchte, dass ihr noch eine andere Sache betrachtet. Und zwar das Besondere des Liedes, in dem die Gläubigen einhergehen. Die Eigentümlichkeit, wenn er in Christus ist. Nun zu den anderen drei Höfen. Der Gerechtfertigte draußen wandert im Licht des Tages. Und danach kommen wieder dunkle Tage. Erfasst ihr es? Oh, ich hoffe, dass ihr es seht. Gott segne euch. Einige Tage sind düster. An einem Tag weißt du nicht mal mehr, ob es sich noch wirklich lohnt, Gott zu dienen oder nicht. Wenn ja, wandelst du noch im äußeren Hof. Gewiss, du isst Manna. Gewiss, du bist ein Gläubiger. Gewiss, du hast ewiges Leben. Und wenn du stirbst, gehst du bis zum Himmel. Es ist wahr. Aber was für ein Leben lebst du? Jedes Mal, wenn du wieder herausgehst, oh, heute hat ich wieder einen draufbekommen. Ich habe auch mit ihnen darüber gesprochen. Ich wünschte, jene Dinge in mir wären weg. Ich kann mir nicht helfen, Gott vergebe mir. Sicher, er will, ganz gewiss will er, du bist sein Kind, doch was für ein Leben lebst du? Nun verabscheust du nicht, ein solches Leben zu leben, das Auf und Nieder, den Kummer und den Kampf Tag und Nacht, das Abfallen und wieder zurück zur Kirche, wieder zurück und wieder zur Kirche. Erneut abfallen und dann dieses und jenes, Abitur und nicht mal eine Sache stimmt. Der andere Nachfolger ist jedoch im Aufblühen. Sieh, in was für einem Leben wandelst du? Bist du vom Wetter abhängig? Es gibt das Tageslicht, die Düsterheit, das Nebligsein, das Mittelmäßigsein und darauf wieder einen hellen Tag. Danach einen düsteren, wie einen nebligen Tag. Die Wolken stehen vor der Sonne und das ist die Art und Weise, wie jeder erneuter, gerechtfertigte Mensch lebt. Das stimmt. Das ist das Licht, was er hat. Er wandelt darin. Er wandelt eben durch dieses Licht. Er sagt, Bruder Brennan, ich komme zu Christus. Ich schließe mich der Gemeinde an und schreibe meinen Namen in das Buch hinein. Und ich versuche eben so gut zu leben, wie ich nur kann. Gut, Bruder, dein Herz sei gesegnet. Ich schätze so etwas. Gott schätzt das, wenn du glaubst. Wer mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber, Bruder, mein Auf und Nieder. Oh, ich bin die elendeste Person. Ich habe jeden Tag schwer zu kämpfen, um recht zu leben. Ausgenommen, ich wandere auf dem Weg, den du gehst. Das stimmt alles. Und sie sagen, ich möchte ein wenig tiefer hineingehen. Nun gut, er kommt in den Hof. Was findet er dort? Er findet dort an jener heiligen Stätte 7 goldene Leuchter, welche Licht geben. Diese Leuchter geben jenen Menschen das Licht, die das Trinken aufgeben, das Rauchen, das Lügen, das Stehlen, den Nachbarn richtig behandeln und zu ihrer Frau oder ihrem Mann gut sind. Ebenfalls für die Gläubigen, sei es Mann oder Frau, die Gläubigen. Man ist zu einem Ort gekommen, wo man alle seine Gemeinheiten aufgegeben hat. Und das geschah durch das Blut der Heiligung. Er wurde zu einem neuen Leben gerufen, wandelt nun darin. Er braucht jetzt nicht mehr mit dem natürlichen Licht zu wandeln, denn er hat ein besseres Licht bekommen. Er wandelt in dem Licht der 7 goldenen Leuchter und die brennen mit Olivenöl. Das Olivenöl repräsentiert den Heiligen Geist. Das Feuer war die Taufe, durch welche das Getauftwerden hervorgebracht wurde oder sogar von dort herausgetauft wurden durch den Heiligen Geist. Du bist aber noch nicht verborgen. Du bist noch nicht hinter dem Vorhang. Das ist es. Er wandert unter diesen 7 goldenen Leuchtern. Dort ist viel Licht. Es gibt Tage, wo diese Lampen matt werden. Es gibt Tage, wo diese Lampen rauchen und das Licht nicht so gut ist. Es gibt Zeiten, wo man diese Lichter wieder anzünden muss. Man geht dann zum Nachbarn und holt von ihm ein Licht, um es mit dem anderen anzünden zu können. Es ist noch nicht das vollkommene Licht. Oh, Bruder, siehst du es? Es ist immer noch nicht das richtige Licht. Du sagst, Bruder, ich sprach aber in Zungen. Das ist wunderbar, wenn du das tust. Doch ich möchte dir etwas anders sagen. Es stimmt, du wandelst in diesem Licht. Doch es ist ein künstliches Licht. Es ist nicht das Licht von der Sonne, dem Mond, von den Sternen. Der Mensch in den Höfen der Rechtfertigung hat ein sehr schwaches Licht, denn wenn die Nacht kommt, sind nur ein paar Sterne da. Vielleicht noch ein schwacher Mond und fliegende Wolken. Er befindet sich in einer schweren Lage. Der Mensch kommt nur mit einer entsprechenden Wartung, steht unter einer Einsegnung und sagt, Herr, ich werde einfach mit dir leben. Ich bin der Diakon der Gemeinde. Oder etwas Ähnliches. Und ich werde auch gut zu meinen Nachbarn sein. Herr, ich werde das Beste versuchen und werde es besser machen. Nun, er lebt ein besseres Leben und sein Licht geht selten aus. Doch ab und zu ersticken sie im Rauch und müssen dann wieder von einem anderen angezündet werden. Aber der Mensch, der alles hinter sich gelassen hat und hineingekommen ist, ist von der Welt abgetrennt und der Vorhang fiel rings um ihn herum. Die Flügel der Cherubin bedecken ihn und er ist unter der großen Schikaneherrlichkeit. Das Licht wird nicht schwach und geht nicht aus. Der Mensch in der Gegenwart Gottes lebt und hinter dem Vorhang ist, lebt in der Schikaneherrlichkeit. Ich mache mir keine Sorgen, auch wenn die Stürme toben und die Wolken und der Mond nicht scheinen und die Sterne und wenn die Leuchter ausgehen. All dieses spielt keine Rolle, denn er lebt in der Schikaneherrlichkeit Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. In keiner Nacht geht das Licht aus. Es ist ein geheimnisvolles Licht. Es ist ein sanftes, glühendes Licht. Der zur Ruhe gekommene Gläubige wandelt innerhalb des Vorhanges umher. In der Schikaneherrlichkeit steht der Mannerkrug. Von diesem ist er täglich und er wird niemals leer. Er ist von dem Manner. Oh nein, er hat keine Sorgen in der Welt. Für alles ist gesorgt. Gott ist über ihm. Er hört seine Gebete und beantwortet seine Gebete. Und nicht nur das allein, sondern er lebt vollkommen in der Gegenwart des Königs. In der Schikaneherrlichkeit Gottes. Immer wenn er etwas in den Rand drückt, dann kann es ihn nicht erreichen, denn er hört nicht darauf. Er kann einfach nicht, das Gejammer der Welt bleibt außerhalb seines Bereiches. Wenn du in Christus hineinkommst, mein Freund, an jenem Ort, wo die Welt tot ist, ob nun deine Kinder, deine Mutter auf diesem Wege ist oder nicht, ob dein Vater oder dein Pastor dieses oder jenes, und wenn der Doktor das und jenes meint, dann hörst du es nicht einmal. Du lebst direkt in der Schikaneherrlichkeit. Du wandelst und lebst in der Gegenwart des Königs. Jeder Tag ist wohltuend in deiner Seele. Oh, alles ist gut. Alles ist gut. Nichts ist da, was dir schaden kann. Oh, was für ein Ort. Oh, ich denke an jenes alte Lied. Ich bin durch den zerrissenen Vorhang geschritten. Halleluja, seinen Namen. Nun lebe ich in der Gegenwart des Königs. Ich habe den zerrissenen Vorhang geschritten. Die Herrlichkeiten hören nie auf. Und ich lebe in der Gegenwart des Königs. Ich wandle im Licht, im herrlichen Licht. Komm dahin, wo die Tautropfen der Gnade erglänzen. Scheine um uns bei Tag und bei Nacht. Jesus, das Licht der Welt. Lass mich in dir geborgen sein. Mach, dass ich mich verliere und alles in dir herfinde. Mach, dass alles bei mir gekreuzigt sei. Die Nachbarn mögen über dich schwatzen, dies oder jenes mag gewesen sein. Doch du gehst aus dem einen Grund zur Gemeinde, um in seiner Gegenwart zu bleiben. Ich ging dorthin, Herr, ich habe nicht den Sinn, die Sache wieder zu verlassen. Ich will deinem Wort vertrauen und dem, was du sagst. Das ist der Ort, wo ich sein möchte. Herr, lass den Vorhang um mich herum sein, damit ich nur Jesus Christus sehe und lebe und wandle und ihm sterbe. Da habt ihr es. Auf dem Verklärungsberge, als Jesus verklärt vor den Aposteln stand und sie ausschauten, sahen sie niemals als Jesus allein. Sie sagten, dass sie nur Jesus dort stehen sahen. Oh Gott, verbirg mich in diesem Ort. Verbirg mich drüben an jenem Ort dort, wo die Vorhänge zufallen und ich nichts außer Jesus selbst sehen werde. Ich möchte auch nicht die fantastischen Dinge der Welt hören. Ich sorge mich nicht darum, ob sie Atombomben besitzen, ob sie Düsenflugzeuge haben, ob die Shepherds besser aussehen als die Bulls. Es spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich täglich mit Christus wandle und nicht mir selbst lebe und die Vorhänge rundherum geschlossen sind und ich in ihm und er in mir ist. Die Stürme mögen toben, doch mein Anker gegründet innerhalb des Vorhanges. Ich kann dir nicht erklären, warum so viele Stürme in diesen Tagen auf dem Meere toben. Doch ich bin sehr dankbar für einen Anker, den Unbeweglichen innerhalb des Vorhangs gegründet. Wenn auch das Schiff schlenkert und es so aussieht, als würde es im nächsten Moment in die Tiefe verschwinden, so weiß ich doch, dass mein Anker der Vorhang um mich herum ist. Ich bin verankert durch den Vorhang. Ich bin verankert in Jesus. Den Stürmen des Lebens trete ich entgegen. Ich bin verankert in Jesus. Ich fürchte weder Wind noch Wellen. Ich bin verankert in Jesus, denn er hat Macht zu erretten. Ich bin verankert in dem Felsen aller Zeiten. Helf uns Gott an diesem Morgen, um das innere Leben zu empfangen. Entferne dich von dem Wind des Hin- und Hergeworfenwerdens, jeglicher Lehre und Dinge, die dahergeflogen kommen. Wisst ihr nicht, dass die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen Menschen aufstehen werden? Sie sind Engel des Lichtes. Sie leben in diesen letzten Tagen. Sie sind voller Rachgier und Teufel. Prediger sind Engel des Lichtes. Habt ihr erkannt, dass Eva neues Licht suchte, während der Teufel sich mit ihr unterhielt? Dieser verursachte jeden Friedhof draußen. Er ist Friedhof draußen. Er ist die Ursache jeder Irrenanstalt, jeder Strafanstalt. Er verursachte den Tod, so wie die Sorgen verhungern. Und der Babys und sterbende Mütter sind die Folgen. Eva sucht etwas Neues. Sie schaute nach etwas aus, das sie als neu erleben konnte. Oh Gott, bringe mich zurück zu der Schikaneherrlichkeit. Nimm mich durch den Vorhang zu dir. Ich bin zufrieden mit Jesus, Herr. Mach mich von mir selber los, damit ich in dir erfunden bin. Komm innerhalb des Vorhanges und all das Geheule der Welt ist vorbei. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen eine Hungersnot über die Erde kommen wird. Nicht um Brot und Wasser allein, sondern dem wahren Wort Gottes wegen, um es zu hören. Die Menschen werden von Osten nach Westen jagen und versuchen es zu finden. Die Stunde ist hier. Die Stunde ist hier. Wenn die Menschen wie Götter in Stellung sich befinden und darauf warten, verherrlicht zu werden. Die Leute sagen jedoch, oh, der Doktor so und so und andere gewaltige so und so. Paulus sagte, dass er die Frucht habe, dass man versucht, ihn anzubinden anstelle der Dinge, die er predigte. Ich kann nicht zu euch mit bezaubernden Reden menschlicher Weisheit, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft der Auferstehung Jesu Christi, und dass eure Hoffnung darauf gebaut werde. Heute ist aber eine furchtbare Zeit. Die Menschen sind weit ab vom Ziel zerstreut. Vor einigen Wochen stand ich dort, wo ein großes Zelt aufgestellt war. Ich möchte jene nicht heruntermachen. Gott möge mir vergeben. Doch der Mann sagte, dass er böse Geister austreiben könne. Ich bezweifle das nicht. Doch böse Geister können nicht durch mitleidloses kaltes Leben ausgetrieben werden. Die kraftvollste Waffe in dieser Welt ist die Liebe. Neulich stand ich abends bei einer kleinen Dame, deren Mann dabei war, sie zu verlassen, um eine andere zu heiraten. Sie sind als ein feines Paar bekannt und ich schaute sie freundlich an. Sie sagte, nun, Bruder Branham, ich werde ihn verlassen. Ich sagte, Schwester, tu das nicht. Sie sagte, oh, sonst wird das Amt meines Mannes ruiniert sein. Was soll ich tun? Ich werde nach New York gehen und mir eine Arbeit suchen. Ich sagte, tu es nicht, Schwester. Oder Brennan sagt, was kann ich denn tun? Ich sagte, geh zu ihm. Sie sagte, nun, ich fand eine von diesen Birnen zerriss es. Ich verhielt mich so und so. Ich stand und sagte, ich verstehe das, doch gehe zu ihm hin, lege deine Arme um ihn und sage, Liebling, es spielt keine Rolle mehr, was du getan hast, denn ich liebe dich trotzdem. Und das wird ihn überwinden. Es ist richtig. Vor kurzer Zeit kam ein junger Mann zu mir. Er ist ein Pfingstler. Er hatte zu viele Sammlung jener Art miterlebt. Er geht dorthin, während seine Frau eine standhafte Lutheranerin ist. Sie sagte, nun, ich nehme an, dass ihr alle gestern Abend dort drin jubiliert habt. Sie sagte auch, ich nehme an, dass ihr alle in Zungen gesprochen habt gestern Abend. Er kam dann aus dem Flur und sagte, Gott, ich treibe den Teufel von dir aus. Das ist beinahe ein Ehescheidungsgrund. Ein Mann, ein sehr feiner Mann. Er kam zu mir, Bruder Brennan, ich denke, dass wir uns scheiden lassen sollen. Er sagte, ich kann den Teufel nicht aus dir herausbekommen. Ich sagte, Bruder, du gehst auf dem verkehrten Weg voran. Ich sagte, wenn Sie wieder einmal damit anfangen, dann sage ich, jawohl, Teure, gesegnet sei dein Herz, Liebling. Sei wirklich gütig zu ihr. Seh zu, wie viel du für sie tun kannst. Er sagte, Bruder Brennan, wie werde ich den Teufel bloß aus dir herausbekommen? Ich sagte, tu es, so wie ich es gesagt habe, und bete anhalten in deinem Herzen. Ich sagte, Gott wird das Übrige schon Sorge tragen. Etwa 2 oder 3 Wochen später rief er mich an und sagte, in meinem Heim fand eine Revolution statt. Meine Frau ist eine andere Person geworden. Ich sagte, was ist machtvoller, schreien, zurückgehen, herumturnen oder ein Herz voller Liebe? Gott ist Liebe. Gott liebte die Welt. Durch Glauben sah ich den Strom aus deinen fließenden Wunden, quoll es heraus. Erlösende Liebe ist mein Thema und wird es bleiben, bis ich sterbe. Das stimmt. Ein Mann rief mich an und sagte, diese Frau hat 3 Teufel. Er sagte, einer von ihnen wird Jeff genannt, der andere Seth, der dritte wird irgendwie umgenannt. Intelligente Leute sitzen dort zu Hunderten und hören und unterstützen jede Versammlung. Er sagte, einer von den Teufeln ist grün, der andere ist blau, der dritte ist rosa. Oh, dachte ich, oh Gott, es ist alles so verkehrt, Gott. Lass doch das nicht alles geschehen. Jene Leute mühen sich so sehr ab, um das Königreich Gottes hineinzukommen. Sie schauen sich zu Hunderten zusammen, um so einen Unsinn zuzuhören. Wisst ihr warum? Sie waren niemals innerhalb des Vorhangs gewesen. Das steht auf jeden Fall fest. Dass, wenn sie dort hineingegangen wären, sie auch Unterscheidung darüber hätten. Meine Schafe, höre meine Stimme und eine fremde Stimme werden sie nicht folgen. Ja, mein Herr, man kann in alle Arten von Gemütsbewegungen hineinkommen. In jener Weise wird dann weitergemacht unter Beibehaltung des Religionsnamens, so wie die Heiden es ebenfalls tun. Ich glaube, dass nur ein geheiligtes Leben, das durch Jesu Christi gestorben und wieder auferstanden ist, das in der Schekinja Herrlichkeit lebt und von der Liebe Gottes umgeben ist, die Person ist, die da drüben sein wird. Bringe mich hinter den Vorhang, unter das Blut des Herrn Jesus. Man kann alle Gaben, die man in der Schrift finden, nehmen, und der Teufel kann jede von ihnen nachahmen. Nur die Liebe kann er nicht nachahmen. Ich meine diese echte Liebe. Der Teufel kann nicht lieben. Das ist etwas, was er nicht tun kann. Wenn ihr dahin kommt, dass einer den anderen liebt und Gott liebt, dann ist die ganze Welt für euch tot. Kürzlich sprach ich mit einer Frau, die schnauzte mich so richtig an und wollte mir sogar eine runterhauen. Und ich sagte gerade, saß gerade neben einem anderen Mann auf dem Beifahrersitz. Sie sagte, wenn ihr losfahrt und diesen Platz verkehrt, dann werde ich den Sheriff rufen. Ich sagte, nun, teure Schwester, wir sind doch Christen. Und sollten das nicht tun. Sie sagten, Christen, es gibt keine. Sie war in der Tat boshaft und schnauzte uns furchtbar an. Ich sagte, aber meine Dame, du glaubst du nicht an Jesus Christus? Ich sagte, ich glaube an ihn, aber nicht an Menschen. Ich sagte, du kannst nicht an ihn glauben, ohne seinen Leuten ebenfalls zu glauben. Du kannst es nicht tun. Oh, sie fing an und tat alles, um mich zu verwünschen. Ich stieg dann aus dem Wagen aus und ging zu ihnen und sagte, Schwester, wir wollen nur an diesen kleinen Stelle hier vorbeifahren. Und ich sagte weiter, es wird schon alles gut gehen. Und jenes werde ich auf keinen Fall tun. Ich arbeite hier. Sagte, das ist ja die Weise mit euch Leuten. Ihr glaubt, dass ihr uns ältere Leute einfach überfahren könnt. Ich sagte, nein, nein, nein. Ich sagte, in Ordnung. Wenn du aber nicht willst, dass wir es so tun, dann weiß ich nicht, wie wir den Wagen hier herausbekommen werden. Wir fuhren da hinein. Dein Mann sagt uns, dass wir es versuchen sollen. Er sagte, es spielt keine Rolle, was er sagte. Ihr werdet es nicht tun. Ich sagte, nun, wir sind hierher reingerutscht. Er sagte, ihr könnt jetzt nicht in den Garten gehen. Ich sagte, meine Dame, siehst du nicht, dass diesen Dreck, nun, man würde nicht 10 Fuß weit kommen in diesem Gras und den Steinen dort. Sie sagt, das liegt an euch, wie ihr damit fertig werdet. Doch wenn ihr hier überquert, dann werde ich den Sheriff holen. Sie sagte, du hast völlig recht. Es tut mir leid, dass ich dich nicht neben deinem Mann aufsuchte. Es tut mir leid. Rosie tobte und schnaubte. Sie drehte fast durch und fuchte mit der Faust vor meinem Gesicht herum. Ich saß dort und hatte einen alten, abgetragenen Mann an und sagte, nun, es tut mir sehr leid, dass ich dich so durcheinander gebracht habe. Ich wollte das um nichts in der Welt tun, Schwester. Ich schäme mich selbst. Dein Mann sagte mir, aber dass alles in Ordnung ging. Ich sagte, ihr Jungen denkt, dass ihr uns Alten einfach überfahren könnt. Ich sagte, ohne Zweifel wird das, was hier geschieht, öfters hier in der Nachbarschaft geschehen, Schwester. Es sind Christen. Ich sagte, ich wohne nicht hier. Ich habe nur hier gearbeitet, um einem Bruder zu helfen. Sie sagte, du arbeitest hier? Was arbeitest du hier? Sie sagte, ich bin ein Pastor, ein Prediger. Sie schaute mich dann von oben bis unten an und sagte, ein Pastor? Ich sagte, ja. Sie sagte, was machst du hier? Sie sagte, ich versuche etwas Gutes zu tun, jemand auszuhelfen. Wie ist dein Name? Ich sagte, mein Name ist Brennan. Sie sagte, bist du Bruder Brennan? Ich sagte, ja. Sie sagte, vergib mir. Dann fingen ihre Lippen an zu beben. Sie weinte laut. Sie sagte, ich bin eine zurückfällig gewordene Methodistin. Ich bin beschämt, dass ich auf solche Weise handelte. Ich sagte, Gott segne die Schwester. Gehe jetzt zur Gemeinde zurück. Möchtest du das nicht? Finde dem Herrn Jesus. Sehen, wenn man sich hätte verleiten lassen, mit ihr gestritten hätte und hätte gesagt, dass man recht sei und so weiter. Sehen, was hätte das letztlich bewirkt? Oder ein paar Worte der Liebe dringen in das Herz. Sie wollen, so wollen wir Leute sein, die sich innerhalb des Vorhangs bewegen. Das ist richtig. Möchtet ihr ein kleines Geheimnis erfahren, wie ich wilde Tiere besiege, wie ich Leiden besiege? Durch Liebe. Die Liebe Gottes zwingt uns, das zu tun. Komm in das Innere des Vorhangs. Möchtest du es heute tun, während wir unsere Häupter für einen Augenblick zum Gebet beugen? Geht die Schwester zum Klavier. Unser himmlischer Vater, wir danken dir heute für die Liebe Gottes, die unser Herzen durch den Heiligen Geist geschüttet wurde. Die Zeit läuft weiter und wir möchten jede Person, die jetzt in deine Vater göttlichen Gegenwart ist, dass sie in das Innere des Vorhangs hineinkommt. Es sind hier junge Männer und Frauen, ältere Männer und Frauen, solche, die noch Kinder sind und Jugendliche. Vater, wir beten, dass du jeden einzelnen von ihnen heute Morgen innerhalb des Vorhangs zu dir nehmen mögest und sie so in dir birgst, bis sie durch dich, Christus, wiedergeboren werden und die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes in ihnen wohnen wird. Wenn dann die Prüfungen durch den Feind kommen, dann werden sie so weit weg sein, eben außerhalb des Schleiers so, dass sie es nicht einmal hören werden. Denn sie sehen nur Jesus. Sie leben in seiner Schikane der Herrlichkeit. Sie leben in seinen Segnungen, wo diese Feuersäule, die im Tabernakel sich jetzt befindet, einem jeden Herzen wohnen möchte. Vater, mögen sie vom Intellektuellen wegkommen, davon auf ein Bild zu schauen, beziehungsweise es mit ihren natürlichen Augen allein zu sehen. Mögen sie in ihren Herzen hineinkommen. Herr, möchten sie doch dort drinnen bleiben, dass sie in der Gegenwart Gottes leben und Tag für Tag ein fruchtbares und gesegnetes Leben für den Herrn Jesus hervorbringen. Möchtest du es gewähren, Vater? Während wir unsere Häupter beugen, gib uns, Schwester, auf dem Klavier den Ton an. Es ist eine Quelle gefüllt mit Blut. Auf diese Weise kommt man da hinein, komm diesen Weg über den Altar in die Schikane der Herrlichkeit hinein, aus den Adern von Immanuel geflossen. Sünder, die untergetaucht in jedem Flut, verloren all ihre Schuldenflecken. Jemand mag gerade jetzt hier sein, der in seinem Herzen eine Entscheidung für Christus treffen möchte. Du sagst einfach, ich habe mich entschlossen und werde dieses Auf- und Ableben hier nicht mehr weiterleben. Ich komme jetzt gerade zu dir auf der Grundlage des vergossenen Blutes, aufgrund deines Wortes. So komme ich jetzt und nehme es an. Ich will meine Hand zu dir emporheben, Herr Gott, denn ich will es von heute an tun. Gott segne dich, Schwester. Das ist gut. Gott segne dich. Gott segne dich, Bruder. Das ist gut. Gott segne dich, Bruder. Ich sehe dich hier oben. Gott segne dich, Schwester. Nun, er sieht dich. Gott segne dich, mein Bruder. Heute komme ich euch, Herr, denn ich bin von dem Kerzenscheinleben müde und ebenfalls von den Sternen, Mond und Sonnenlichtleben. Ich möchte gerne Ihre Herrlichkeit, Herr, die nicht untergeht, wenn die Dunkelheit kommt. Gott segne die Schwester. Gott segne dich, du kleine Dame. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich, Mutter. Gott segne dich, du kleiner Junge. Das ist gut. Nun von diesen Tagen an, Herr, will ich alles tun. So komme ich zu dir und du wirst mich nicht hinwegstoßen. Du kannst mich nicht hinwegstoßen. Du hast es verheißen, dass du es nicht tun wirst. So komme ich nun, nehme es direkt an und glaube es. Gott segne dich, Schwester. Ich kenne ja Herrlichkeit. Darin werde ich leben. Wenn alles beschwerliche Sorgen und Dinge hervorkommen, um mich zu versuchen, um mich dazu bewegen, dass ich dieses tue oder jenes sage, schlecht denke, schlecht handle, dann werde ich direkt innerhalb des Vorhangs darin verankert bleiben und zu der Schikönier Herrlichkeit ausschauen. Ich werde von jetzt an mit dir leben. Ist dort jemand, bevor wir beten? Gott segne dich, Dame, dich und dich und dich. Gott segne dich. Jawohl, ein oder zwei Dutzend Hände erhoben, das ist in Ordnung. Nun, ich will euch etwas sagen. Ich möchte, dass ihr es tut. Wir wissen, dass es einen Brauch gibt, wo alle kommen und sich rundherum den Altar scharen und beten. Das ist gut und wurde zuerst in der Methodistenkirche so gehandhabt, etwa um das 17. Jahrhundert. In der Bibel finden wir es nicht. Was taten sie nach der Bibel? So viele aber, die da glaubten, wurden errettet. Nun möchte ich, dass ihr gerade an eurem Platz sitzen bleibt, dass ihr euer Haupt mit mir zusammenbeugt. Ich möchte, dass ihr mit mir betet und zu dem Herrn sprecht. Tut all die Sorgen, die dieser Welt von euch weg, sobald es an euch liegt. Denn dies könnte das letzte Mal, dass du die Gelegenheit hast, um in das Königreich Gottes hineinzukommen. Ich werde beten, dass Gott dir die Türen der Gnade öffnet und dies jetzt die Zeit sein wird, während wir nun beten, während wir unsere Häupter gebeugt halten. Unser himmlischer Vater, ich bringe sie zu dir. Der Same ging über die Plattform hinaus und der Heilige Geist ließ es in 50 oder 60 Herzen und noch mehr hineinfallen. Sie erhoben ihre Hände und sagten, so wie wir sind, kommen wir jetzt zu dir. Gewähre es, Vater, so dass die Herzenstüren weit aufgetan werden möchten. Vater, viele von ihnen hatten bereits ewiges Leben erhalten. Sie werden ewig leben und müssen, denn du sagtest es so. Das ist auch der Grund, weshalb wir unsere Gedanken so bestimmt gründen. Sie müssen leben, denn du sagtest es so. Nun, Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du sie in eine engere Gemeinschaft hineinbringst. Sie wurden hin und her geworfen. Satan schlug sie, dass sie das Stöhnen und Gauen der Teufel hören können, die sie versucht haben und sie dazu überredet haben, um falsche Dinge zu tun und zu sagen, anzuhören. Vater, wir beten, dass der Vorhang zwischen ihnen und der Welt heute heruntergelassen wird, damit sie in Christus wegverborgen sind und nicht mehr herumschweifen brauchen, sodass sie direkt in seiner Herrlichkeit bleiben und jeden Tag in der Bibel lesen, ihn preisen und sanftmütige, demütige, stille und geisterfüllte Christen sind. Gewähre es, Herr, wir befehlen sie dir an und übergeben sie dir jetzt in den Namen des Herrn Jesus Christus und danken für seine Herrlichkeit. Amen. Es ist eine Quelle gefüllt mit Blut aus den Adern von Immanuel geflossen. Sünder, die untergetaucht in jene Flut, verlieren alle ihre Schuldenflecken. Nun werden wir zu dem Heilungsdienst in einem Augenblick kommen. Ich möchte, dass ein jedes Herz daraufhin ausgerichtet ist, wie viele empfinden heute durch die Gnade Gottes, sofern ihr es bis jetzt noch nicht geglaubt habt, dass sie von nun an in der Gegenwart Gottes richtig wandeln, aufgrund der richtigen Salbung. Was stellt die richtige Salbung dar, gemäß dem Worte? Liebe, Friede, Freude, das ist die Salbung. wandelt entsprechend, bis Gott den Vorhang emporhält und dich mit hineinnimmt und die ganze Welt um dich herum verschlossen bleibt. Wirst du es tun, erhebe deine Hand durch die Gnade Gottes. Möchtest du? Danke dir. Gott segne dich. Tu das, Freunde. Ich sage dir, das ist jede Gemütsbewegung, jede Gabe und alles, was du bis jetzt suchtest, übertreffen wird. Wenn du Jesus auf diese Weise in deinem Herzen vorfinden wirst. Das war es auch, was mir geholfen hat. Ich legte meinem Vater auf meinen Arm und sah noch, wie sein Haar herunterfiel und er mich ansah. Er ging hinüber, um Gott zu begegnen. Ich sah meinen Bruder, wie er dort drüben rein, die Adern waren zerschnitten, sein Hals gebrochen und das Blut floss aus seinem Mund. Ich schaute meine Frau an und sie sagte, Billy, ich werde dich an jenem Ufer dort drüben wieder treffen. Am Tag darauf legte ich meine Hand auf mein Baby und sah noch, wie das kleine Bein zuckte. Ich sagte, gesegnet sei dein kleines Herz, Sharon. Papa wird dich auf der anderen Seite treffen. Mein Anker hielt. Seht, das war nicht auf eine Gemütsbewegung gegründet. Es ist nicht entscheidend, was ich fühle, sondern was Gott darüber sagt. Ich glaube es. Durch all die 23 Jahre meines Dienstes hindurch hielt es so fest wie heute noch. Wenn ich noch fester. Von einer Stufe zur anderen bis hin an das Kreuz. So zog es mich näher und näher dem ganzen Ziel, Zeit hindurch. Gott gewähre einem jedem von euch eine Erfahrung zu einem lebendigen, gottgeweihten Leben. Seht, hört jetzt gut zu, bevor ich damit aufhöre. Es sind nicht die Segnungen, die über dich ergehen, jubeln und Gott verherrlichen. Diese Dinge sind gut und du isst Manna. Das ist es noch nicht, worüber ich heute Morgen sprach. Es ist auch nicht das, weil du aufstandest und in Zungen sprachst und so weiter, jubeltest und im Gebäude auf und ab liefest. Das ist es nicht, worüber ich spreche. Ich spreche über das verborgene Christusleben, in dem du alle Zeit, Tag und Tag, nur durch ihn lebst. Darüber habe ich gesprochen. Nun, er ist hier. Ich wünschte, dass ich heute Morgen ein Heiler wäre. Und wenn ich es wäre, dann würde ich die kranken Leute heilen. Ich kann kranke Leute nicht heilen, denn ich bin nur ein Mensch. Doch der Heiler, er selbst ist hier, der Herr Jesus. Die Bibel sagt, das ernsthafte und inbrünstige Gebet eines gerechten Mannes vermag viel. Seht, Elia war ein Mensch, genau wie wir, und der Leidenschaft ausgesetzt. Er betete aber ernstlich, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht. Denn er ging hin und betete erneut ernstlich, und der Himmel gab den Regen wieder. Das Gebet verändert die Lage. Ich kann sie nicht ändern, du kannst sie auch nicht ändern. Es ist das Gebet, was es ändert. Gott sagte einmal zu einem Menschen, dass er sterben würde und sein Haus in Ordnung bringen sollte. Er sandte dazu den Propheten zu ihm hinauf, um es ihm zu sagen. Dieser Mann wandte sein Angesicht zur Wand und fing an zu schreien und bat Gott, 15 Jahre noch länger leben zu dürfen. Daraufhin änderte Gott sein Vorhaben und ließ ihn noch 15 Jahre länger leben. Was war es? Gebet. Nun, für einen Augenblick ändern wir das Thema. Ich werde jetzt nicht mit euch weiter verweilen können, doch hoffe ich, am nächsten Sonntag wieder hier zu sein. So der Herr will, ich wundere mich heute Morgen, als ich herunterkam und meine Frau sagte, wirst du gehen? Du bist doch heiser. Ich sagte, ich habe es versprochen und werde irgendwie versuchen zu gehen. Schau, ich möchte euch etwas sagen. Dies wird das erste Mal wieder sein, dass ich für etwas bete, was mir durch meinen Dienst zuteil geworden ist. Wie ihr ja wisst, und es ist wahr, Gott weiß es, dass ich für den Kranken beten soll. Es wird aber nicht mehr zu einer Öffentlichkeit sein, wie es bisher war. Gut, in diesen Gemeindeversammlungen wird es diesem ähnlich sein. Doch werden wir jetzt in anderer Form ausführungsgemäß hineingehen. Was hier bei euch geschieht, kenne ich und habe darin Vertrauen. Denn ich habe es für eine lange Zeit hinweg beobachtet. Nun, ich würde gerne die Plätze einem Mann übergeben, der dann dort das Evangelium predigt. Denn wenn es der Wille Gottes für mich wäre, ein Prediger zu sein, ich bin kein guter Prediger, denn ich bin nicht dafür ausgebildet, und kenne nicht so viel von dem Wort und den Dingen. Ich kann also nicht predigen. Doch mein Werk ist, um für kranke Menschen zu beten. An den verschiedenen Orten stellte ich in meinem Dienst fest, was das Gebet bewirkt und was für eine Wirkung es hat. Wie viele haben die Zeitschrift Christliches Leben? Habt ihr den erstaunlichen Artikel darin gelesen, was der Doktor der Medizin in Chicago, ich glaube es war in Beaton, Illinois, wurde gefragt, glauben Sie an göttliche Heilung? Gibt es so etwas? Er sagte, ihr stellt mir eine Frage. Was versteht ihr unter göttlicher Heilung? Meint ihr Wunder oder Heilung? Er sagt, ohne Zweifel gibt es, glaube ich, an Heilung. Man betet für den Kranken und der Kranke wird gesund. Außerdem gibt es Wunder, wenn es geschieht. Verschwindet es direkt von den Augen. Er sagte, an die zwei Dinge glaube ich ganz gewiss. Weiter sagte er aber, doch diese blutlosen Kulte, wie die der Unitarier und der christlichen Wissenschaft und dergleichen Dinge kommen für mich nicht in Frage. Doch das Blut Jesu Christi wird jederzeit heilen. Nun, das war ein Doktor der Medizin. Seht ihr, das wissen das. Gott setzt in die Gemeinde einige, damit sie für die Kranken beten. Gott setzt in die Gemeinde eine, um sie zu lehren. Wieder einige sind für andere Dinge da. Stimmt das? Er tut das. Durch sie lässt er seinem Volke verschiedene Gaben zuteil werden. Das hat aber nichts mit deinem Seelenheil zu tun. Ich weiß aber, dass er mich rief, um für die kranken Leute zu beten und benötige nur euer Vertrauen. Gott weiß, dass ich es in meinem Herzen nicht so persönlich meine. Lasst mich euch etwas zeigen und schaut durchs ganze Land hin und her, was da geschehen ist. Zeichnet mir für einen Augenblick ein Bild in euren Gedanken auf. Schaut an, was hier oben bei mir kürzlich geschah, als ihr alle habt von dem alten Opossum gehört, das von dort unten aus dem Dschungel herauskommt. Es war von den Hunden gebissen worden oder dergleichen, und alles war zerbrochen. Weshalb ließ der Jehova Gott dieses Opossum zu mir kommen, sodass ich es direkt an meine Tür legte, so ganz lautlos, und ich wusste es nicht einmal. Es ist ein unwissendes Opossum, und das hat nicht einmal eine Seele. Es lag 24 Stunden lang dort, und ich saß gerade in meinem Zimmer, und er sagte, es ist wie eine Dame und sie liegt schon 24 Stunden da. Sie wartet darauf, dass du für sie betest, damit sie zurückkehren kannst. Du hast es bis jetzt noch nicht getan. Die kleine Rebecca war gerade in dem Zimmer, während ich hinausging und sagte, himmlischer Vater, vergib mir, denn ich wusste nichts davon. So bitte ich dich, dass du dieses Opossum heilst. Das war alles, was ich sagte. Das alte Opossum erhob sich dann und schaute mich an. Es sammelte ihre Babys auf, als wollte es damit sagen, ich danke dir, Herr. Ohne ein klein wenig zu hinken, ging es geradewegs durch das Tor und dann die Straße hinunter. Seht, es war ein nichtswissendes Opossum. Sicherlich. Gott führte sie dorthin. Glaubst du das? Wie hat er oder Bosworth geführt? Oh, er blickte nur über das Land. Und ihr seht, Hunderte Träume und Visionen, alles zusammen bewirken das. Alles zusammen lässt mich erneut erkennen, dass er mir begegnete, als er an meiner Seite stand und sagte, du bist dazu in diese Welt hineingeboren worden, um für kranke Menschen zu beten. Er sagte, dein Dienst wird Aufsehen erregen und wird um die ganze Welt herumlaufen. Und so war es auch. Blickt nur auf die Heilungsfeldzüge, wo rund um die Welt Millionen geheilt wurden. Ich konnte es nicht. Ganz gewiss nicht. Doch ich fing an und durch Gottes Gnade ergoss sich diese große Erweckung rund um die Welt herum. Kürzlich saß ich eines Abends in einer Heilungsfeldversammlung. Es waren einige Prediger dort zusammen und jeder von ihnen erzählte eine persönliche Erfahrung. Sie wussten aber nicht, dass ich anwesend war. Denn ich saß hinten in dem großen Stadion und hatte meinen Mantelkragen hochgestellt, etwa so, und hatte meinen Haarteil aufgesetzt. Und außerdem hatte ich eine kleine dunkle Brille auf. Ich saß dort einfach nur um zu hören. Einer von ihnen ging nun auf die Plattform hinauf und sagte, nun, mein Dienst war fast dahin und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Er sagte, dann kam aber ein kleiner, demütiger Mann daher. Es war Bruder Branham. Und das war der Anfang. Ein anderer ging hinauf und sagte, genauso wie dieser Bruder es bezeugte, stand es auch mit mir. Er sagte, ich bediente eine kleine alte Gemeinde und ging dann an jeden Abend nach Hause. Er sagte, das war für mich der Anfang. Ich saß dort und weinte. Ich stand auf und ging aus dem Gebäude hinaus, denn ich konnte es nicht mehr länger ertragen. Ich sagte, Gott, es ist genau das, was du sagtest, dass es stattfinden würde. Er sagte es mir ebenso zu tun. Nun, meine Freunde, ich stehe hier an diesem Morgen. Ich bin ein sehr armer Knecht des Herrn. Ich habe ihn auf vielen Wegen verfehlt und ich bin beschämt über mich. Ich fühle mich unwürdig, um seinen teuren, kranken Kindern zu dienen. Aber ich schaue auch nicht auf meine Würdigkeit, denn ich habe keine. So schaue ich auf das, was seine Gnade ausmacht. Seht, es ist, was er für mich ist und was ich zu ihm bin. Ich bin sein Kind und er ist mein Herr. Sind meine Hände unrein, so sind aber nicht die seinen. Und ich diene ja nicht mit den meinen. Ich versuche nur, mich ihm so zu übergeben, dass er durch mich dienen kann. Ich bin sehr froh darüber, dass ich hinter diesem Vorhang lebte, wo die Dinge der Welt, als er sagte, du kannst es nicht tun. Warum? Du bist verrückt. Mit dem Prediger Branham ist da oben etwas verkehrt gelaufen. Schau zu ihm nur hin, denn er ist verrückt geworden. Als ich die Predigerversammlung dort drüben in dem Judenhospital hatte, saß eine Gruppe von Männern dort, welche mir etwas zu sagen versuchten und sagten, warum verlierst du denn nicht deinen Verstand? Warum kannst du denn das nicht tun? Und du betest für Könige? Ich sagte, das ist das, was er sagte. Es macht mir aber nichts aus, was sie sagen. Ich tat es auf irgendeine Weise. Gott tat es. Er schaute nicht auf meine Unwissenheit. Meine Unwissenheit hätte es nicht hervorrufen können. Es war nicht meine Unwissenheit, sondern es war seine Gnade. Er war der eine, der es tat. Auf diese Gnade allein hoffe ich heute Morgen und gehe jetzt hin, um für diese sterbende Frau und für andere zu beten. Nicht nur ich, du bist auch Gottes Diener. Und das Gebet, das ernsthafte, inbrünstige Gebet, so wie das Gebet der Versammlung. Hier liegt heute Morgen eine Frau auf der Bahre und es sind noch andere, die hier sitzen in einem sterbenden Zustand sind. Ganz sicher ist es eine Qualität vorhanden, eine Gabe, nach der jedoch bis in 10 Jahren in der Welt nicht mehr gefragt werden wird. Es kommt dahin, dass man zu diesen Plattformen hinaufkommt und man wird sein gelebtes Leben in der Gegenwart Gottes nicht mehr verbergen können, auch wenn man es möchte. Er wird dann genau das sagen, was sie waren und was sie getan haben. Ihr wisst, wovon ich spreche, und das ist die Wahrheit. Es betrifft nicht die Heilung. Die Heilung ist nicht gemeint. Es ist das Gebet des Glaubens, das den Kranken rettet, ganz gewiss. Nun, das ist es, was wir jetzt tun möchten. Wir wollen für die Kranken beten. Nun, ich möchte euch gesund sehen. Ich denke gerade, was wäre es, wenn diese hier liegende meine Mutter wäre? Sie ist vielleicht jemandes Mutter. Wie wäre es, wenn meine Frau dort hinten säße oder jemand, der krank ist? Ich will aufrichtig sein und werde beten. Aber eine Frau, die hereinkam, es war Frau Ruf, welche auf einer Bahre hereingebracht wurde, genau wie diese Frau hier hereingebracht wurde, sterben an Krebs der Niederlage. Es war dort im unteren Jeffersonville, als ich die Versammlung in der Hochschule abhielt, und sie sterben an Krebs der Niederlage. Hier ist sie. Und seitdem habe ich niemals mehr geplagt. Und seitdem ist sie niemals mehr geplagt worden. Sie ging nach Hause und wurde gesund. Ist das nicht wunderbar? Nun möchte ich, Schwester, dass du spielst. Der große Arzt ist jetzt uns nah. Der liebe, teure Jesus. Nun möchte ich, dass diejenigen, die in der Versammlung bleiben möchten, sich für einige Augenblicke ruhig verhalten. Lasst uns beten. Gleich werde ich aufrufen, um in die Gebetslinie zu kommen. Zuerst gedenke ich aber herunterzugehen, um für diese Frau auf der Bahre liegend zu beten, damit wir etwas mehr Platz bekommen. Ich möchte, dass jeder sein Haupt gebeugt hält und wünsche, dass jeder aufrichtig betet. Nun, Schwester, du liegst hier auf der Bahre. Mutter, ich spreche jetzt zu dir. Ich möchte, dass du Vertrauen hast und glaubst. Ich möchte, dass du von ganzem Herzen glaubst. Alle mögen beten und ehrfürchtig sein. Nachdem wir für die Frau gebetet haben, werde ich zur Plattform zurückkommen und euch aufrufen. Wir werden so lange noch warten, bis wir dann von hier weggenommen oder zur Seite gesetzt wurden. Ich möchte aber für sie zuerst beten, damit sie aus dem Wege genommen werden kann. Können wir nun unser Gebet beten? Unser himmlischer Vater, jawohl, es ist ein großer Arzt da. Es ist eine Salbe in Gilead. Und die, welche hier auf den Bahren an diesem Morgen liegen und die hier auf den Stühlen sitzen, sind dein Volk und leiden sehr. Es ist eine dunkle, trübe Welt, in der wir leben. O ewiger Gott, gesegneter Vater, wir beten, dass du deine Barmherzigkeit diesen Leuten heute entgegenbringst und jeder von ihnen geheilt sei. So lass sie jetzt nach dem Manna greifen. Du hast die Türen heute Morgen geöffnet und wer da will, der möge kommen. Die Wand der Trennung ist mitten durchgebrochen, durchgerissen worden. Und Juden, Heiden und Griechen und Gebundenen sowie Freie können durch dasselbe Tor eintreten, die Tür zu dem Schafstall. Du bist die Tür und wir kommen durch Jesus hindurch. Gott, um diese Segnung zu empfangen. Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Nun, ich komme, um für die Kranken zu beten. Wirst du sie heute heilen, Herr? Wir danken dir für unseren teuren Bruder Neville und wie er so vorzüglich hier der Gemeinde vorsteht, für all das, was er getan hat und wie er dem Posten seiner Pflicht als ein wirklich wahrer Diener steht. Gott segne ihn, seine Frau und seine Kinder. Herr, mögen seine Jungen aufwachsen und solche Männer werden, die ihrem Vater gleichen. Bewähre es, Vater. O Gott, sei uns jetzt nah, während ich zu den Kranken gehe, um mit ihnen von ganzem Herzen zu dienen. Ich bitte dich, dass du mit mir seist, Vater. Dass du mir Glauben gibst und jeden Zweifel aus meinem Verstand wegnimmst. Damit, wenn die Personen kommen und mein Verstand nicht durch den Unglauben unterliege und mein Herz Glauben hervorbringe, gewähre es, Herr, dass, wenn der Glaube mein Herz bewegt, die Überlegungen verschwinden. Werfe die Überlegungen heraus und hab Glauben. Ein jeder möge geheilt sein. Gewähre es, Vater. Nun, mit unseren nun, mit unseren Häuptern gebeugt zusammen werde ich zu der Schwester gehen und mit ihr beten. Ihr seid jetzt alle im Gebet. Bruder Branham verlässt nun das Mikrofon, um mit der kranken Frau zu beten und kommt danach wieder an das Podium zurück. Aber Gott rührte ihren Leib an und machte sie vollständig gesund. Sie ist hier, läuft umher und verherrlicht Gott. Du möchtest, dass für dich gebetet werde? Komm an diese Seite herauf, während wir beten.
I'll ask
Ich bat ihn, währenddem die Frau dort lag, und sie erzählte mir, wie sie fiel und die Sache mit dem Fuß, Knöchel, ihr Rippen und so weiter. Und ich sagte, Gott, wenn du mir heute Morgen die Bestätigung gibst, dann werde ich es so ausführen, wie du es mir sagtest zu tun. Als es hier war, du ließest
die Frau aufstehen und sie ging im Gebäude umher.
Unmittelbar nachdem für sie gebetet wurde, stand sie auf und trug ihre Tragbare hinaus. Diese Frau ist hier und läuft wieder herum. Der Herr Jesus ist hier, meine teuren Brüder und Schwestern. Ich kann euch nicht heilen, doch ihr werdet eine der größten Erweckungen, welche Nation je hatte, miterleben. Ich glaube das. Ich weiß einfach, dass etwas im Werden ist. Nun, währenddem ich hier einfach so vorbeigehe, für euch beten lasse, möge ein jeder, der im Gebäude ist, im Gebet verharren, währenddem unser Schwesterspiel. Bruder Neville und ich werden dienen und die Hände auf die Kranke legen, während ihr an dieser Seite vorbeigeht und auf eure Plätze zurück. Einige Leute haben einen falschen Eindruck von dem, was die Salbung ist. Habt ihr je darüber nachgedacht? Wem wurde die größte Salbung gegeben? Und was taten sie, nachdem sie die Salbung hatten? Die größte Salbung, die jemand empfing, war Jesus Christus. Wir haben den Geist nach Maß. Und er hat ihn ohne Maß. Eines Tages ging er in den Tempel, nahm die Schriftrolle auf und fing an zu lesen. Und er sagte, der Geist Gottes ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, um das angenehme Jahr zu verkünden, die gebrochenen Herzen und Kranken zu heilen, den Blinden das Gesicht wiederzugeben. Nun, denk noch darüber nach, wenn eine derartige Salbung auf ihm war, welche 800 Jahre vorher schon prophezeit wurde, ehe sie eintraf und er dann so mit jener Salbung dort stand und die volle Segnung und Salbung des Herrn ruhte so auf ihm, dass wir alle heulend und jammernd aus dem Gebäude fliehen würden. Aber die Bibel sagt, er legte die Schriftrolle nieder, setzte sich und kostbare Worte kamen aus seinem Mund hervor. Das war das, was er unter der Salbung tat. Die Salbung ist keine Gemütsbewegung. Die Salbung ist die höchste Kraft unter Kontrolle und erkennt ganz genau, warum und weshalb es so ist und das, was hier ist. Nun, es kann sein, dass ihr nicht in der Lage seid, um es zu erfassen. Doch ich fordere euren Glauben heraus. Ihr kommt und glaubt dem, was ich euch sage, und ihr werdet sehen, was geschieht. Glaubt einfach dem, was gesagt wurde, und sieh, was geschieht. Die Salbung des Herrn ist in dem Tempel, in dem Gotteshaus heute Morgen. Amen. Lass uns beten, während wir gehen. Himmlischer Vater, Schwester ist zum Altar gekommen. Lasst uns den Gesang singen, während ich zu ihr spreche. Sie weint und betet wie Hannah im Tempel. Gib ihr das Verlangen ihres Herzens, teurer Gott. Wir lieben dich. Vater, sie ist ein Teil von dir. Gib ihr die Dinge, worum sie bittet. Vater, sie ist so bedürftig und zerbrochen, wissend, es ist kein Geheimnis, was du tun kannst für sie, Gott. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden sind in deinen Händen. So viel Tränen von ihr jetzt. Komm zu ihr mit deinen von Nägeln zerstoßenen Händen, Gott. Der Glaube rettet sie. Möge sie gehen in Frieden. Was immer ihr Verlangen ist heute, gewähre es, Vater. In Jesu Namen bitten wir es. Liebst du den Herrn? Ist er nicht wundervoll?
Wir hatten in dieser Gemeinschaft heute Morgen eine herrliche Zeit. Habt ihr seine Gegenwart gespürt? Etwas um dich herum sagt dir, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Ja, das kleine Boot kann nicht Schaden nehmen und zerschellen. Wie fühlst du dich, Mutter?
Gut,
das ist fein. Die Frau, die auf der Tragbahn war, sagt, dass sie sich jetzt gut fühlt. Sind wir nicht dankbar dafür? Unser Herr Jesus, sie wird zurückkommen, um mit uns in der Gemeinde Gott zu preisen und sich zu freuen. Stimmt das? Am nächsten Sonntag, glaube ich, werden wir alle möglichen Leute hier haben, welche bezeugen, was heute geschah. Glaubt ihr das? Nun, was tun wir? Wir bleiben in der Herrlichkeit und wandeln in dem Licht, Schritt für Schritt mit ihm. Wir halten seine ewigen Hände fest und ewige Segnung Gottes ruhen auf euch. Wir wissen mit Gewissheit, dass Gott nicht irgendetwas verspricht, was er nicht halten kann. Abraham war alt und machte sich keine Sorgen seines Alters wegen, sondern wusste, dass Gott imstande war, was er sagte, dass er tun würde. Ist das nicht wundervoll? Nun, Gott kann nicht sterben. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hast du je darüber nachgedacht, was wenn dein Geist dich verlässt, wenn du in der Gaskammer dich befindest, auf dem Meeresboden, wo immer du sein könntest, wenn dein Geist dich verlässt, so wird das Wasser, das Feuer, nichts wird ihn halten können. Er dringt gleich einem Dampf durch das Gebäude hindurch, hängt dort und ist lebendig. Er kann nicht sterben. Er ist ewiges Leben. Er kann nicht umkommen. Wenn du dann stirbst und wenn deine Geliebten weinen und denken, dass du tot bist, so bist du es nicht. Du liebst hier droben. Der alte Körper verschwand dahin und wurde in den Boden gelegt. Alle Atome und alles, was du warst, brach aus dir heraus und ging in das kosmische Licht, in das Petroleum, was immer es auch war, zurück. Es wird wieder zur Erde werden und eines Tages wird der große König von diesen Geistern kommen. Jesus, er wird aus der Herrlichkeit in seinen Leib kommen. Amen. Er wird die Kraft Gottes zur Entfaltung bringen. Jede Person, die in ihm ist, deren Leiber beginnen, durch die Atome zusammenzugehen. Das kosmische Licht gibt das Seine her. Und in einem Augenblick ist jede Person, die in Christus ist, in einen jungen Mann oder in eine junge Frau verwandelt und stehen auf der Erde. Denkt darüber nach. Wir werden niemals alt werden, niemals krank. Wir werden niemals mehr Kummer und Sorgen haben. Gibt es noch etwas, worüber wir uns Sorgen zu machen haben? Wir wandeln in dem Licht Gottes. Tun wir das nicht? Ist er nicht wunderbar? Oh ja. Wir wollen sehen, ob wir noch dieses alte, gute Lied singen können. Kannst du uns den Ton von dem Lied angeben? Mein Glaube verlangt nach dir. Wie viele kennen es noch? Wir haben es hier immer gesungen. Mein Glaube verlangt nach dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erretter, erhöre mich jetzt, während ich bete, nimm alle meine Schuld hinweg. Oh, lass mich von diesem Tage an dein Ein und Alles sein. Ich weiß, dass wir spät dran sind, doch wir wollen es singen und jeder Stimme mit ein.